Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja jetzt nicht mehr lange, ich glaube, es sind nicht mal mehr 2 Wochen bis zum Trainingscamp haben und sich dann auf die Perfect Season vorbereiten. Wir haben schon wieder diese Zeit des Jahres. Es ist der letzte Monat ohne Football. Ja, also in, ich glaube, 3-4 Wochen ist es Hall of Fame Game. Also es geht schon wieder los, Leute. Es geht wieder los. Es ist eine heiße Zeit zumindest, wenn es auf die Vorbereitung der Football-Saison losgeht. Ja, in jedem Fall heißt es, wenn es heißt, wow, Dolphins Drive, dann heißt das Ganze, ich mache den ganzen Bums hier nicht alleine, so bumm, fertig, aus. Ich habe den Tobi heute auch wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin.
Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho.
Hallo, hallo.
Ja, und ja, bis auf ein paar, ich sag mal, Wehwehchen auf Instagram oder solchen Geschichten von dem einen oder anderen Spieler, gibt es aktuell keine wirklichen News. Ich denke, auf Sherman müssen wir jetzt auch nicht eingehen. Und ja, also es gibt tatsächlich keine News. Und das heißt, wir müssen uns immer so thementechnisch so ein bisschen was aus den Finger saugen. Und wir haben uns heute mal überlegt, dass wir so ein bisschen über die Wide Receiver sprechen. Also gar nicht erst direkt im Detail über die Dolphins Wide Receiver. Das haben wir schon immer mal wieder gemacht. Und das ist ja auch ein unheimlich interessantes Korb, was wir da bis jetzt haben. Und es ist ja wirklich fraglich, wer das Ganze überlebt. Ja? Also rostertechnisch ist nicht so, dass da Leute jetzt um die Ecke gebracht werden, nur weil sie nicht im Dolphins-Roster sind. Wir gehen einfach ein bisschen darauf ein, was für Receiver-Typen gibt es überhaupt, wie, was für Receiver-Typen braucht man, und ja, dann ziehen wir so ein bisschen Vergleiche zum Dolphins-Roster. Das ist so der Fahrplan, den wir heute haben. Ich habe am Anfang gesagt, vielleicht werden es heute keine 2 Stunden. Also ich werde die Leute, die Leute haben es ja schon gesehen, weil man sieht ja, wie lange der Podcast ist. Schauen wir mal ohne News direkt ins Thema rein. Und ja, Micho, also es gibt ja die altbekannte Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 Receiver. Das hat aber, glaube ich, tatsächlich nicht viel mit dem Wide Receiver an sich zu tun, sondern eher mit dem Depth Chart, oder?
Ja, genau. Also Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, ja, mit dem Depth Chart, beziehungsweise tatsächlich, wer bekommt die meisten Targets, wer macht in der Regel die meisten Yards, wer ist das Haupttarget von Quarterback und auch wen wird dementsprechend der gegnerische Number One Cornerback, der beste gegnerische Passverteidiger, angesetzt. Das ist eigentlich eher so die Nummer, was ist Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Selten stehen auch 1, 2 und 3 gemeinsam auf dem Platz. Und oftmals hat man ja, dass dann die 1, die 4 und die 3 oder so auf dem Platz steht und dann die 2, die 3 und die 5 oder so. Also, ja, das ist tatsächlich, sagt auch noch nicht mal, in meinen Augen noch nicht mal unbedingt was über die Qualität aus, weil da halt eben, und da kommen wir ja gleich zu, noch viel mehr zusammengehört bei so einer Roster-Zusammenstellung. Muss ja aufs Playbook und so weiter abgestimmt sein, wen man da gerade auf den Platz lässt.
Das ist richtig. Ja, ich meine, es gibt ja verschiedenste Bezeichnungen für Wide Receiver. Ich denke, die bekannteste dürfte sein XYZ, also XYZ Receiver. Aber da gibt es ja dann auch immer noch andere Kurzbezeichnungen, SI, Sixback, SB, SR. Es gibt so viele verschiedene Bezeichnungen. Aber ich denke, inzwischen haben sich XYZ so ein bisschen durchgesetzt. Und wofür steht denn XYZ und warum heißen die überhaupt XYZ, Micho?
Ja, oh, das Ganze, das kommt, ja, das ist verdammt lang her. Also das Ganze ist ja da, das ursprünglich hatte man mit wenig Receivern gespielt oder mit so gut wie gar keinen Receivern. Ursprünglich waren die Leute, die im Backfield standen, also damit unsere Running Backs und Halfbacks, vor allen Dingen die Halfbacks, die waren dafür eigentlich für die Passfänge zuständig. Und je mehr sich das Spiel halt eben entwickelt hat, desto mehr sind die Leute tatsächlich dann weiter nach außen gewandert oder desto mehr gab es verschiedene Receiver-Positionen. Und tatsächlich ist ja eigentlich immer noch die Base-Formation, dass man nur mit zwei Outside-Receivern spielt, also mit einem, das ist der X- und der Z-Receiver und der Y-Receiver, ja, das ist eigentlich der Tight End gewesen, der an der Line of Scrimmage steht. Und der Unterschied zwischen dem X- und dem Z-Receiver ist eigentlich nur, dass der Z-Receiver etwas weiter von der Line of Scrimmage wegsteht, weil das halt eben muss, weil die anderen halt eben dementsprechend, weil die es regeltechnisch halt müssen. Sie müssen ja an der Line of Scrimmage stehen. Du brauchst eine genaue Anzahl, die da steht halt eben. Woher jetzt die genaue Buchstabenbezeichnung kommt, habe ich verschiedenste Sachen gehört, auch die Bezeichnung, was jetzt, welcher Buchstabe jetzt zu welchem Receiver ganz genau gehört. Das ist, glaube ich, über die NFL hinweg von Team zu Team und teilweise von Analyst zu Analyst echt unterschiedlich. Aber ich weiß nicht, ob ihr da mehr Informationen habt, wo die Buchstaben genau herkommen. Sicher bin ich mir da, also ich habe mal gehört, es hätte was zu tun mit damit zu tun, auf welcher Seite die stehen und hat was mit Zuordnung zu tun, aber wirklich genau weiß ich es nicht, wenn ich ehrlich bin.
Ja, Tobi, da wirst du jetzt als Boulevard-Experte und als Statistik-Experte, denke ich, ja, Boulevard hat ja auch was mit Geschichte zu tun.
Was?
Ja, da bist du natürlich jetzt der richtige Ansprechpartner.
Die genaue Herkunft dieser Bezeichnung XYZ-Receiver habe ich tatsächlich nicht finden können. Ich hatte mich da mal umgesehen. Ich hatte mich da mit einem unserer Hörer, mit dem Jörg, schon vor einigen Wochen drüber unterhalten, der, ich glaube, gerade vom Madden zocken kam und mir ein paar Fragen gestellt hat über die verschiedenen Routen, den sogenannten Route Tree, wie das alles so funktioniert. Und ich hatte mir das mal angeguckt, aber ich habe selbst beim großartigen Adrian Franke in seinem Buch dazu jetzt nichts gefunden, wo das Ganze tatsächlich ursprünglich herkommt. Ich denke, das wird sich einfach irgendwer dann ausgedacht und dann irgendwie eingebürgert haben, weil man es sich einfacher merken kann.
Ja, das Ganze, also jeder, der schon mal bei Playcalls oder sowas zugehört hat, weiß ja, dass das Ganze eine sehr, eine sehr kurze Notation braucht, weil der Quarterback muss beim Playcall und auch der Coach natürlich beim Playcall eine ganze Menge an Informationen innerhalb kürzester Zeit weitergeben. Das ist sehr komplex. Und da ist es halt einfach, wenn man halt eben bestimmte Positionen mit Buchstaben bezeichnet, einfach um da schneller durchzukommen. Ich gehe davon aus, dass es daher seinen Ursprung hat. Vor allem, wie gesagt, wenn man bedenkt, dass die beiden Ends von der Line of Scrimmage ursprünglich ja, oder die vier Passempfänger, das waren ursprünglich diejenigen, die Pässe gefangen haben. Und man musste die ja irgendwie eindeutig identifizieren. Das ist halt, der Kern war das Laufspiel. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wirklich dass man angefangen hat mit Z, also mit dem anderen Ende quasi, dass es daher irgendwo kommt. Aber nochmal, man bezeichnet ja diese Gaps mit A-Gap, B-Gap, C-Gap. Und dass, wenn es um Pässe halt eben geht Z das andere Ende vom Alphabet ist. Auch das habe ich mal gehört. Aber wie gesagt, was da stimmt, das finde ich wohl relativ realistisch, dass man einfach sagt, von wegen, man bezeichnet bestimmte Positionen einfach nur mit Buchstaben, um schneller durchzukommen. Und da dann halt eben versucht, auf Eindeutigkeit zu setzen.
Kleiner Einwurf übrigens von meiner Seite, da wir heute über das Passspiel die ganze Zeit reden, wer eher nicht so auf Pass steht, sondern eher das Laufspiel toll findet, so wie unter anderem Christoph Kröger von Downset Talk, der sollte sich das aktuelle Spiel Army gegen Navy angucken. Das war wohl sehr, sehr nett. Ich glaube, 95% Lauf und im gesamten Spiel insgesamt, glaube ich, 6 Pässe oder so.
Ich wollte gerade sagen, Army gegen Navy ist doch immer irgendwie so, wir spielen hier mit 3 oder 4 Running Backs und dann dementsprechend 2 Pässe im Laufe der Saison oder so. Aber da fällt mir noch ein, unsere Allzweckwaffe, Malcolm Perry, der ist doch eigentlich, kann der nicht von Navy oder kann der von Army?
Navy,
ne? Der war ja Quarterback, / Running Back, / Receiver da, weil da müssen die alles können, weil im Grunde genommen laufen die nur, wer zufällig den Ball hat, muss halt was anderes machen.
Das ist ja durchaus richtig.
Also wie gesagt, das Spiel ist halt komplett insane. Also es lohnt sich auch definitiv, sich reinzuziehen. Also Army gegen Navy. Allein auch von der Stimmung her, weil das ganze Stadion ist halt voller Kadetten. Und das ist einfach so, ja, wie ihr schon gesagt habt, also wenn da mal geworfen wird, das ist so, die Würfe insgesamt im Spiel kannst du, ich denke, ist in der Regel unter 10. Und der Ball wird einfach gelaufen. Einfach laufen, 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 laufen. Und mehr gibt's auch nicht. Also da ist noch, wird das Laufspiel noch groß geschrieben, würde ich sagen. Ne? Aber das muss man auch sagen, trotz des vielen Laufspiels haben Army und Navy es bisher nicht geschafft, den Pass zu etablieren. Durch das Laufspiel.
Sehr schön. Sehr gut.
Ja, ja, aber es öffnet doch die Räume dafür. Und macht es doch viel leichter.
Ja, das haben die haben das einfach wahrscheinlich noch nicht kapiert. Ich denke, da muss einfach noch mal wer kommen und denen das genau erklären. Ja, aber die sind auf einem guten Weg, die Boys. Ja, also es gibt, ich habe tatsächlich auch keine genaue Herkunft mir rausgesucht, um das noch mal abzurunden. Kann, wie gesagt, aufgrund dessen, was ihr schon gesagt habt, das ist sicherlich alles sehr, sehr valide. Kann halt auch einfach sein, dass es eine Bezeichnung, Anfangsbezeichnung aus einem Scheme ist, was irgendwer sich mal ausgedacht hat und dementsprechend das dann einfach weit übernommen hat. Kann durchaus sein, ist jetzt aber auch keine valide Aussage. Fakt ist aber, dass es ja in der heutigen NFL halt XYZ-Receiver gibt und die Bedeutung der Receiver auch immer weiter zunimmt. Das hat Micho ja gerade auch schon gesagt, dass also früher wurde ja viel, viel mehr gelaufen, wie Army, Navy eigentlich, und weniger geworfen. Ich denke, wir wissen alle, also Dolphins-Fans ja sowieso, dass mit Dan Marino so wirklich diese ja, diese Art, Offense zu spielen, über den Pass, die Offense dominieren zu lassen. Das kam ja dann erst wirklich mit Dan Marino so wirklich extrem, weil Dan Marino hat ja eine Zeit lang die 4 der Top 5 Jahre, was Passing Yards und solche Geschichten angeht. Das war so die Zeit, wo es dann anfing, und ich meine, jetzt ist ja nur noch, hey, Attacke, werfen, werfen, werfen. Ich meine, es gibt halt viele Teams, die einen kreativen Ansatz im Laufspiel haben, oder vor allem die Ravens zum Beispiel. Es gibt immer mehr Dual-Threat Quarterbacks, also die auch laufen können, aber auch sehr, sehr gut passen können. Oder halt so Patrick Mahomes-mäßig, der auch sehr, sehr gut zu Fuß ist, der aber auch einen starken Arm hat. Die NFL ist im stetigen Wandel und die Offense immer wichtiger. Und ja, das ist jetzt so ein bisschen der Einstieg. Michael, bei welchem Receiver-Typ willst du denn anfangen?
Ja, puh. Ja, fangen wir bei dem, ich würde sagen, es gibt so viele verschiedene Spezialfähigkeiten, die Receiver haben. Kann das schwer zu sagen ist, wer ist der Liebste, wer ist das Beste? Fangen wir mit dem an, wo wir tatsächlich, sage ich mal, wissen, was wir haben. Und das ist tatsächlich der physisch starke Ex-Receiver, also der an der Line of Scrimmage steht und dementsprechend für Contested Catches da ist. Das wäre so das, wo ich sagen würde, ich glaube, da kann man aus Dolphins sich ganz gut mit anfangen, oder?
Ja, also sicherlich ist es eine gute Möglichkeit. Aber ich würde sagen, ja, wir sprechen jetzt von X-Receiver, du hast schon gesagt, groß, physisch, der steht an der Line of Scrimmage. Aber was zeichnet denn so ein X-Receiver denn noch aus? Also außer, dass er physisch ist und an der Line of Scrimmage steht. Ich denke, O-Liner sind auch physisch und stehen an der Line of Scrimmage. Wow. Heute ist aber auch Mundsalat bei mir. Ja. Was muss so ein X-Receiver noch können? Ist das die automatische Nummer 1 im Team?
Nein. Also die automatische Nummer 1 ist er definitiv nicht. Das hängt tatsächlich auch viel vom Spielsystem ab oder so. Ich habe jetzt einfach mal übergangen, ohne dass du irgendjemand ansprichst, und habe einfach mal das Wort an mich gerissen. Keine Ahnung, war das jetzt richtig?
Ja, ich rede du mal weiter.
Ja, genau, ich rede einfach weiter. Und X-Receiver ist halt, klar, Athleten sind das alle. X-Receiver, aber zumindest der klassische, der physische X-Receiver nochmal in einem besonderen Maße. Das heißt, er hat einen guten Speed, eine gute Beschleunigung, allerdings nicht exorbitant, und aber so, dass er dementsprechend schon, sage ich mal, einem Linebacker davonlaufen kann, rein theoretisch. er kann im Run-Blocking oder ja, im Receiver-Blocking kann er mithalten dementsprechend. Er hat ein akzeptables Route-Running. Aber was ganz besonders ist, er ist halt nicht dafür da, um Separation zu kreieren, also um sich von seinem Passverteidiger zu lösen, sondern bei Würfen in engen Fenstern sich gegen seinen Passverteidiger bei 1-zu-1-Duellen durchzusetzen. Und normalerweise haben diese 1-zu-1-Duelle halt eine 50-50-Chance. Und da halt eben sich durchzusetzen und zu sagen, okay, da erhöhe ich mal die, oder wenn ich den Ball in so eine Situation werfe, erhöhe ich die 50-50-Chance auf mehr. Und er schafft es dann halt, diese Pässe zu fangen. Dabei muss man jetzt Folgendes sagen, es heißt immer 50-50. Die Chance ist eigentlich viel geringer. Denn da, wenn man keine Separation kreiert hat, wenn der Pass kommt, beide haben ja sowohl der Cornerback, also der Passverteidiger, muss ja nicht unbedingt ein Cornerback sein, als auch der Receiver haben ein Anrecht auf den Ball. Und während der Receiver den Ball fangen muss und volle Kontrolle darüber haben muss, reicht es für den Defensive Back oder für den Passverteidiger immer einfach nur zu verhindern, dass er Kontrolle bekommt. Das heißt, ihn so weit zu stören, dass er keine Kontrolle bekommen kann. Er muss sich nicht darauf konzentrieren, den Ball zu fangen und festzuhalten, sondern er muss sich eigentlich darauf zu konzentrieren, die eigene Hand zwischen die Hände des Receivers zu kriegen, den Ball rauszuschlagen oder den Receiver aus dem Gleichgewicht zu bringen, all sowas, um halt eben deswegen, um da halt eben zu verhindern, dass es zu einem Catch kommt. Und genau deswegen ist die Chance bei so Contested Catches eigentlich deutlich geringer, weswegen ich kein großer Fan davon bin, wenn immer zu sagen, ah komm, wir schmeißen hier, wir haben hier eine 50-50-Chance, wir schmeißen den Ball, zum Beispiel, Name wird gleich fallen, Devante Parker wird es richten, so nach dem Motto. Er wird gefangen und dann dementsprechend geht schon weiter. Die Chance ist halt wesentlich geringer und wenn man da eine höhere Chance hat, also wenn es Richtung 50-50 oder sogar darüber hinausgeht, zeigt es, dass der Receiver in dem Falle ganz besonders gut da ist. Jetzt muss aber ein Contested Catch Receiver, also so einer, der so physisch stark ist, nicht unbedingt nur auf der X-Position spielen. Aber dazu kommen wir mit Sicherheit gleich noch.
Okay, aber jetzt haben wir natürlich so, okay, der physisch und 50-50 Balls. Aber wenn ich jetzt natürlich so einen physischen Spieler habe, der andauernd in so 50-50 Sachen kommt, ist das nicht auch eher negativ? Also ich sag mal, weil eigentlich will ich ja Separation kreieren. Ja, und wenn ich dann häufig in so 50-50 Balls komme, mache ich es meinem Quarterback dann nicht vielleicht auch unnötig schwer? Also es ist ja, wirkt für mich immer so, weil das ist ja immer so das andere Argument. So klar, 50-50 Balls und der ist physisch und der setzt sich da gegen seine Spieler, gegen seine Gegner durch, weil er halt hochkommt, whatever. Ja, aber also sollte er nicht in diese Situation kommen? Das ist so ein bisschen die Frage, die ich mich immer stelle. Ja, Micho?
Ja, also natürlich. Am besten ist es, wenn man den Ball unbehelligt fangen kann. Das ist am allertollsten. Wenn ich Receiver wäre, hätte ich das auch am liebsten. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich eher lieber haue, als gehauen zu werden. Also ich habe da nichts, ich hab's nicht so mit Schlägen. Ich werde nicht gern geschlagen. Tatsächlich, ja, aber das ist nun mal nicht der Optimalfall. Das heißt aber nicht, dass ein Contested Catch Receiver oder so ein X-Receiver dementsprechend, dass der nur diese Catches macht. Er beherrscht ja auch die anderen Sachen. Seine herausragende Eigenschaft ist halt nur, dass er eine größere Chance bei Contested Catches hat als andere Receiver-Typen. Das heißt von wegen, er kann genauso ein Route Running machen, er kann genauso dementsprechend einen gewissen Speed aufbauen und so weiter. Er kann vor allen Dingen, wie gesagt, er kann ja auch noch blocken, ist ein guter und Supporting Player in der Beziehung auch noch durch seine Physis. Also kann gegen verschiedene Spielsysteme eingesetzt werden. Also zum Beispiel auch gegen Press Coverage, also etwas, wo am Release gehindert wird. Er kann sich mit seiner Physis halt dementsprechend auch durchsetzen. So ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel so ein Megatron damals gewesen bei den Lions. Oder man redet heute von DK Metcalf, den ich noch nicht ganz in der Art und Weise sehe, aber genau das ist das vor allen Dingen. Mit der puren Physis, und dazu gehört halt eben auch ein gewisser Speed, ganz einfach seine Receiver oder seine Passverteidiger, die direkten Gegenspieler dominieren. Aber es ist halt nicht das Einzige, was sie machen.
Ja, die Diskussion mit DK Metcalf und Calvin Johnson, also Megatron halt, ja, die ist sehr, sehr interessant. Also es ist ja, DK Metcalf hat ja quasi ein ähnliches Problem gehabt wie Johnson auch, als er aus dem College kam. Und zwar sind das diese ja, Begrenztheit, wenn man es so sagen möchte. Also die Route-Trees, du hast ihn ja schon angesprochen, es gibt so viele verschiedene Routen. Und Johnson war zu Beginn seiner Karriere auch sehr beschränkt auf 2-3 Routen. Die konnte er sehr, sehr gut. Da war er wirklich sehr gut. Aber das ist ja eigentlich nicht gut, wenn du nur 2 Routen gut laufen kannst und der Rest ist halt weit unterdurchschnittlich. Aber aufgrund seiner körperlichen Voraussetzung, seiner Physis und seinem Talent am Ball hat er halt Jahr für Jahr immer 1, 2, 3 Routen mehr gelernt und war am Ende einfach zwischenzeitlich der beste Receiver der NFL. Und ähnlich ist es bei DK Metcalf halt auch. Der kam aus dem College, war unheimlich roh, 1, 2, 3 Routen konnte er wirklich gut und hat sich jetzt auch immer weiterentwickelt. Ne? Ich meine, ich bekomme immer weniger Videos, dass er sich zufällig in der Öffentlichkeit entkleidet. Vielleicht ist das auch positiv, dann konzentriert er sich mehr auf Football. Aber ja, das ist tatsächlich, müssen diese, oder ist es für einen X-Receiver weitaus unwichtiger als für die anderen Receiver-Typen, viele Routen wirklich gut zu laufen? Oder ist es für einen X-Receiver, dann kann ich tatsächlich, wenn ich einfach nur körperlich talentiert bin, und dann sage ich, die 3 Routen lerne ich und der Rest kann mir erstmal gestohlen bleiben. Reicht das für einen NFL-Ex-Receiver?
Würde ich nicht sagen, weil es dich ja schon allein von der vom Spielsystem her sehr, sehr limitiert. Also du solltest als guter Ex-Receiver schon in der Lage sein, möglichst viele der Routen bedienen zu können, um eben deinem Quarterback auch die Möglichkeit zu geben, auf möglichst viele davon zurückgreifen zu können. Klar, wenn du eine Sache relativ gut kannst, kannst du das natürlich auch, wie das viele Teams dann auch machen, melken bis zum geht nicht mehr, aber irgendwann hat das dann selbst der Blödeste begriffen und stellt dann halt den Receiver so zu, dass diese Route nicht mehr möglich ist. Und dann hast du natürlich das Problem, wenn das, was du gut kannst, vom Gegner von vornherein verhindert wird, dann wird es natürlich schwierig, weil du dann quasi aus dem Spiel genommen bist. Deswegen, wir haben ja eben auch von Devante Parker gesprochen, den Jungen nur auf seine Physis und seine Contested Catches zu reduzieren, wäre halt einfach viel zu wenig und würde ihm Möglichkeiten in anderen Bereichen erübrigen, weil er eben in der Lage ist, auch von seinem Skillset her verschiedene andere Optionen und verschiedene andere Routen bedienen zu können. Das ist ja jetzt nicht so, dass der nur eins kann.
Und da muss ich jetzt Rico aber auf der anderen Seite recht geben. Das große Problem bei Devante Parker ist halt eben, dass er genau das macht, was Rico gerade eben angesprochen hat. Nämlich, er ist ja eigentlich ein One-Trick-Pony. Das heißt, von wegen, er kann die in den anderen Sachen ist er hat zwar das Potenzial dazu, ist aber größtenteils mittelmäßig, vor allen Dingen was Routen angeht, was Routenlaufen angeht und damit Separation kreieren, auch was den Endspeed angeht, und dementsprechend ist er halt der klassische Receiver, der bei uns eigentlich immer wieder Contested Catches bekommt, und deswegen finde ich das immer so schwer, bei Devante Parker vorherzusagen, was mit ihm passiert, denn ja, die Sachen kann er gut, das kann er auch richtig gut, und da hat er viele Vorteile, er erhöht also die Prozentchance. Aber trotzdem sind die Bälle gefährlich und die Chance, den Ball zu fangen, ist immer noch besser, wenn man in Separation ist. Natürlich, wenn der Quarterback jetzt Druck bekommt oder sowas, wie wir das bei unserer O-Line Nummer erwarten müssen, haben die Receiver auch nicht so viel Zeit, sich dementsprechend freizulaufen und dementsprechend die Routen zu kriegen. Umso wichtiger ist es dann, in engen Fenstern auch halt eben Contested Catches machen zu können, so rum. Aber letztendlich ist doch genau das Problem von Devante Parker gewesen. Und deswegen ist er auch so inkonstant eigentlich. Er war jetzt nicht ein Muster an Konstanz, was die Zahlen angeht. Oder sehe ich das falsch, Tobi?
Also auf dem hohen Niveau, auf dem er 2019 gespielt hat, hat er natürlich letztes Jahr nicht gespielt. Das ist wohl richtig. Aber wenn du dich zum Beispiel an das 2019er-Spiel gegen Stephon Gilmore erinnerst, da sind die Dolphins genau nach der Maßgabe vorgegangen, weil da die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher war, dass der Ball ankommt, als es bei normalen Spielsituationen der Fall gewesen ist, weil da eben an diesem speziellen Tag klar war, dass Devante Parker seinen Gegenspieler nicht nur dominieren kann, sondern auch dominiert und die Dolphins das halt eiskalt ausgenutzt haben. Nichtsdestotrotz hat das ja auch dazu geführt, dass gewisse andere Möglichkeiten oder Optionen dann frei waren, weil jeder dann und auch die Patriots dann in der Defensive davon ausgegangen waren, dass ein Ball auf Devante Parker kommt und andere Spieler dann ihre Freiheiten bekommen haben, um eben dann diese Bälle fangen zu können. Und ich denke, das wird, wenn wir gleich auf die Dolphins eingehen, auch das Ziel dieser Saison sein, dass man eben durch die, nicht durch die Konzentration auf einen Spielertyp, sondern dass man versucht, möglichst viele verschiedene Receiver-Typen auf den Platz zu stellen, möglichst viele verschiedene offensive Systeme und offensive Routen laufen zu können, eben den Gegner dadurch nicht die Möglichkeit gibt, ausrechenbar zu sein.
Okay. Bevor Tobi jetzt schon wieder 3 Stunden vorgreift, ja, den klassischen Tobi macht, möchte ich kurz, also ja, wir haben es ja jetzt, ich lasse den großen Elefanten im Raum mal platzen. Also Devante Parker ist quasi unser Ex-Receiver. Wem es noch nicht aufgefallen ist, dem sei es jetzt einfach mal so gesagt. Aber was ich mal noch sagen zum Vergleich letztes Jahr und das letzte Saison und die Saison davor. Das Problem, oder was heißt das Problem? Also, er wurde einfach anders eingesetzt, ja. Devante Parker hatte letzte Saison seinen schlechtesten A-Dot-Wert, also A-Dot Average Depth of Target, also durchschnittliche Tiefe, auf der er angeworfen wurde. Er war in seiner Rookie-Saison 15,9 Yards und die war letzte Saison oder vorletzte Saison 14,7 und in der letzten Saison bei 10,7. Das sind 4 Yards pro Target weniger. Ja, und er hat nachher bei Yards per Reception 4,1 Yards weniger gehabt. Also es deckt sich ungefähr. Von daher, da sieht man einfach, er wurde ein bisschen anders eingesetzt. Dolphins haben den Ball schneller zu ihren Receivern gebracht als 2019. Das hat man ja auch gesehen an den Werten, wie schnell Tua und wie schnell Fitzy die Bälle losgeworden sind. Aber gleichzeitig hat er natürlich auch 19 Targets weniger gesehen. Das muss man fairerweise auch dazu sagen. Ja, Tobi hat schon angesprochen, die Contested Catches. Und das ist halt das, was letztes Jahr und vorletztes Jahr extrem war bei Devante Parker. Ich weiß gar nicht, Tobi, wann ist Jarvis Landry zu den Browns gegangen?
Ich glaube, der wenn man die abgelaufene Saison jetzt dazu rechnet, ich glaube, vor 2 oder vor 3 Saisons. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich meine vor 2.
Okay, das würde nämlich von den Zahlen her Sinn ergeben. Also hat er 2018 noch für die Dolphins gespielt, das wäre die Frage. Es sieht tatsächlich, wenn man sich die Zahlen anguckt, so ein bisschen nämlich so aus, weil da ist halt der Sprung von Devante Parker und da ist auch die Contested Catch Rate einfach extrem hoch geworden. Ja, also wenn man sich das anguckt, dass er 2017, das Problem ist, jetzt ist halt clever von mir, Devante Parker war 2018 einfach auch lange verletzt, das heißt, die Contested Catches, die er hatte, sind hochgerechnet genauso viele. letzte Saison hatte er 35 Targets auf Contested, davor 39, davor das Jahr 10, da hat er auch weniger als die Hälfte der Targets überhaupt gesehen und davor das Jahr 31. Hat aber letztes Jahr von den 35 Targets 21 Contested Catches gefangen. Das sind die meisten in der NFL. Und er gehört zu den Contested Targets tatsächlich auch zu den Top 3. Nummer 1 ist Allen Robinson mit 49 Contested Targets. Also das ist halt absurd hoch, danach AJ Green mit 41 und dann kommt Devante Parker und T. Higgins mit je 35 und Devante Parker ist mit 21 Contested Catches, der mit den meisten Contested Catches. Aber Micho, du möchtest da noch was zu sagen.
Ja, beziehungsweise ich würde die Diskussion gern tatsächlich noch mal ganz kurz weiterführen, beziehungsweise würde euch dazu was fragen. Und ich erwarte natürlich, da ich ja nicht der Zahlenmensch bin, dass ihr mich da mit Statistiken widerlegt oder halt eben belegt. Und zwar geht es um Folgendes. Ihr seid ja von wegen, dass Devante Parker eigentlich erst richtig stark wurde, als auch seine Contested Catch Rate nach oben gegangen ist. Und das ist ja, glaube ich, das Problem, weil die anderen Sachen, da ist ja vielleicht Durchschnitt. Ich sag nicht, dass er die nicht kann, aber da ist er maximal Durchschnitt. Da wäre er halt eben kein Number One Receiver, was er ja im Moment bei uns ist, sondern, wie gesagt, da wäre auch kein Spieler, der seine 5 Millionen kriegen würde pro Saison oder sowas. Er wird wahrscheinlich weniger kriegen. Das, was halt sein herausstechendes Merkmal ist, und das müssten doch eigentlich Stats dann auch zeigen, sind halt eben die Contested Catches, was ihn auch von den anderen abhebt. Denn was bleibt von Devante Parker übrig, wenn man die Contested Catches halt eben wegnimmt? Und das haben wir, zum Beispiel als Jarvis Landry noch bei uns gespielt hat, doch deutlich gesehen. Nämlich wesentlich weniger Output. Wesentlich unproduktiver und dementsprechend auch bei weitem nicht so, nicht produktiv, nicht so wertvoll. Oder sehe ich das falsch? Ihr habt die Zahlen, ihr könnt mir dazu was mit Sicherheit, könnt mich bestätigen oder widerlegen.
Bedingt. Also es hat sicherlich auch damit zu tun, aber nicht nur. Ich meine, ich kann dir jetzt nicht die Zahlen von der 2020er-Saison geben, weil die habe ich nicht gefunden. Aber die, zum Beispiel in der 2019er-Saison hat Devante Parker, ich glaube, 400 Contested Catch Yards und 800 Yards, die nicht contested waren. 802, um genau zu sein. Also es ist nicht nur das. Also er hat da sicherlich auch in dieser 2019er Saison, die nun mal unbestreitbar seine beste war bis jetzt, Qualitäten gezeigt, die darüber hinausgehen.
Ja, also ich habe jetzt in der Zwischenzeit nochmal geguckt, Jarvis Landry hat 2017 bei den Dolphins noch gespielt. Man muss halt sagen, dass Jarvis Landry als Slot Receiver bei uns natürlich extremst eingesetzt wurde. Ja, also Devante Parker hat in seiner Rookie-Saison 44, 2016 88 und 2017 95 Targets gesehen, während Jarvis Landry 2015 155, 2016 122 und 2017 156 Targets gesehen hat. Das sind halt absurd hohe Zahlen, kommt aber auch immer aufs Spielsystem an. So, und das heißt, wenn wir jetzt gucken, 2018, 2019 und 2020, müsste man dann ja bei Parker gucken, wie hat es funktioniert. 2018 war halt viel selber verletzt und 2017 hatte er auch schon diese Contested Catches. Wenn ich mir jetzt die letzte Saison angucke, ist jeder dritte Ball, den Jarvis Landry gefangen hat, war ein Contested Catch. Also 21 Contested Catches, 63 Receptions insgesamt. Es ist tatsächlich, macht's bei, von den Statistiken her, in dieser und der Saison danach, sind das nur ein, zwei Catches, wenn man es auf das Gesamte bezieht, die, wenn ich es hochrechnen würde, die Devante Parker weniger machen würde, wenn jeder Ball ein Contested Catch wäre, als wenn zwischendurch noch die, wo er wirklich frei ist, dazukommen. Also das ist halt, für ihn ist es inzwischen kein Unterschied mehr von der Catch-Rate, so wenn ich die letzten beiden Jahre mir nehme, ob er in enger Manndeckung ist oder nicht. Und dementsprechend ist es einfach eine klare Stärke. Und da kann man dann auch meiner Meinung nach nicht mehr wirklich was, also du kannst halt sagen, was wäre, wenn, es ergibt aber keinen Sinn, weil Was ist Patrick Mahomes, wenn du ihn den Arm wegnimmst? Ja, seine Armstärke. So, ist halt auch schwierig. Dementsprechend ist klar, wenn du sagst, ja, was bleibt dann übrig? Zwei Drittel seiner Production ungefähr bleiben dann noch übrig, wenn du ihm diese Contested Catches nicht gibst. Und das ist das, wo man dann überlegen muss, ist es das dann wert oder ist es das nicht wert? Aber wenn ich einen Receiver habe, der in Contested-Catch-Situationen den Ball fängt, als wäre es ein normaler Ball, dann ist es das wert, in diese Fenster zu werfen. Und was man ja auch sagen muss, Tua hatte, auch wenn es, das ist halt, diese Statistiken bei Tua und was man auf Tape gesehen hat, das ist eigentlich komisch. Manchmal widerspricht sich das total. Weil Tua war tatsächlich der Quarterback nach Aaron Rodgers, der die höchste Completion Rate in engen Fenstern hatte. Und ich glaube sogar die meisten Bälle in enge Fenster geworfen hat. Also Tua wirft schon in enge Fenster, ist die Frage, woran liegt es? Ja, liegt es daran, weil er die Bälle halt zu spät los wird und dann die Spieler nicht mehr frei sind oder woran nichts genau, dass sie sich noch nicht freigelaufen haben. Da gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber wenn ich sehe, dass mein Wide Receiver, ja gut, der ist in enger Manndeckung, aber ob der jetzt in enger Manndeckung ist oder nicht, ich meine, das hat Parker ja auch schon gezeigt, dass er auch gegen MVP-Player ja, die mal eben auch über 100 Yards kosten kann, glaube ich, die waren es gegen Gilmore in seiner MVP-Saison, das Spiel, was den Patriots nachher die Bye Week versaut hat, was dann dazu geführt hat, dass sie schnell aus den Playoffs rausgeflogen sind. Ja, und also wie gesagt, ich würde halt nicht konträr einfach behaupten, nimm ihm die Contested Catches weg, was bleibt dann übrig? Das ist immer noch ein 2/3 seiner Production. Das sind immer noch über 500 Yards mindestens in der Saison. Ja. Und von daher, ja, weiß ich nicht. Also für mich ist das jetzt nicht so, wo ich sage, darauf würde ich ihn reduzieren. Es ist einfach seine prägnanteste Eigenschaft. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja, ich weiß nicht, Micho, beantwortet das seine Frage, die teilweise mit Zahlen untermauert ist.
Ja, gut, es beantwortet es zumindest teilweise. Also ich wollte damit auch nicht sagen, dass Devante Parker ein schlechter Receiver ist oder sowas. Ich wollte damit nur herausstellen, dass er halt eben, dieses mit den Contested Catches, dass das halt sein herausragender Skill ist, weswegen man ihn auch in die Reihe von Contested Catch Receivern setzen muss. Ganz klar, warum man ihn auch mit anderen Contested Catch Receivern vergleichen muss. Und dann ergibt sich ja einfach die Frage, das Problem, was ich halt bei Contested Catch Receivern generell habe, oder bei Contested Catches generell, ist ja, dass auch wenn ich sage, von wegen, ich fange den Ball relativ sicher, es ist immer noch eine deutlich geringere Prozentchance. Und ich glaube, auch bei Devante Parker wird sich das im Laufe der Zeit halt eben ausgleichen. Und Contested Catches sind in meinen Augen immer nur eine, ja, nicht unbedingt eine Notlösung, aber immer nur sollten nicht immer das Ziel sein. Es sollte nicht das Ziel sein, immer Contested Catches zu generieren. Und deswegen sage ich so ein bisschen, okay, One Trick Pony, einen Contested Catch Receiver, ganz unabhängig von Devante Parker, muss halt noch genügend andere Sachen gut genug können, um einen dementsprechenden Wert zu haben. Und meiner Meinung nach muss das auch ein DK Metcalf auf Dauer noch zeigen. Ein Calvin Johnson hat es auf Dauer gezeigt gehabt. Ja, das hat aber Jahre gedauert. Deswegen kommt er ich weiß gar nicht, er ist, glaube ich, in der Hall of Fame. Ist auf jeden Fall für mich ganz klar, dass er da hingehört. Bei einem Devante Parker sehe ich da noch Defizite. Ja, was nicht heißt von wegen, damit will ich nicht sagen, dass er ein schlechter Receiver ist. Aber ich sehe es halt gerade bei Contested Catch immer relativ kritisch. Es gibt noch einen anderen Receiver-Typ, wo ich sowas, diesen One-Trick-Pony, wo ich das immer so ein bisschen kritisch sehe. Aber gerade Contested Catches habe ich halt wirklich so das Gefühl, das ist genauso wie enge Spiele. Ja, wie Spiele, die man mit einem Field Goal Unterschied gewinnt oder Spiele, die man im letzten Quarter immer noch dreht oder sowas. Das sind halt so Statistiken oder Sachen, die gehen mal in die eine und in die andere Richtung. Und wenn man zum Beispiel auf Receiver trifft, ich glaube, bei fast jedem Contested Catch könnte eine Offense und eine Defense Pass Interference gepfiffen werden. Ja, kann bei jedes Mal eine Flagge kommen. Und dann beschwert man sich, wenn man bei dem Contested Catch plötzlich eine Offense PI bekommt. Ja, wenn ich das Risiko eines Contested Catches eingehe, dann habe ich auch immer das Risiko, dass ich diese Flagge halt eben bekomme. Und so eine Flagge zu bekommen, die dann meinetwegen sogar nicht nur einen einzelnen Spielzug, sondern sogar einen ganzen Drive zerstört, ist halt eben deutlich größer, weswegen ich nicht auf ein Contested Catch alleine gehen will. Ich hoffe, da versteht ihr jetzt, was ich meine. Es richtet sich gar nicht unbedingt gegen Devante Parker, sondern es richtet sich dagegen, dass ich sage, von wegen, ja, da muss aber immer noch ein bisschen mehr kommen, um einen deutlich höheren Wert zu haben. Aber ich gebe euch in jedem Fall recht, Devante Parker ist von seinem Skillset auf jeden Fall dazu in der Lage. Und er ist halt auch ganz, klar unser Nummer 1 Receiver. Das muss man auch ganz klar sagen. Trotz seiner Schwächen, die er hat, überwiegen da die Stärken.
Ja, kurz DK Metcalf, damit wir das zumindest gerade gezogen haben, ist auf dem richtigen Weg. Hat halt in seiner ersten Saison waren ungefähr etwas weniger als ein Drittel seiner Bälle Contested Catches und in der letzten Saison waren es 26 Contested Targets von 124. Contested Targets kann natürlich zwei Seiten bedeuten. Schlechter Wurf oder weniger guter Wurf vom Quarterback, sodass es eine Contested Catch-Situation ist. Oder eben, er hat sich nicht genug freigelaufen. Auf jeden Fall, wenn man sich das so anguckt, waren es dann ja etwas mehr als 20%. Also 10-12 Prozentpunkte weniger.
Ich muss gerade eben mal reinhauen, weil mich als Defense-Fan triggert das gerade so ein bisschen. Es gibt ja noch die Variante, dass der Back oder Passverteidiger, wie auch immer, ein hervorragendes Play macht und das dadurch zu einem Contested Catch macht.
Ja, aber gut, das heißt ja eigentlich nichts anderes, als dass der offensive Spieler sich nicht lösen konnte.
Ja, aber also,
klar, die Perspektive ist eine andere.
Ich wollte gerade sagen, du sagtest zum einen von wegen, er hat sich nicht freilaufen können oder das hört sich so ein bisschen an wie nach dem Motto, er war zu dumm dazu, beziehungsweise nein, der gegnerische Spieler war einfach zu gut, um halt eben das, ne?
Also, ja klar, also hast vollkommen recht, ist genau richtig. Ja, also ist einfach, also wie gesagt, es kann halt sein, warum er sich, also er hat sich nicht gelöst, das ist halt der Fakt, deswegen ist es ein Contested Catch. Die Frage ist nur, warum hat er sich nicht gelöst, ist er nicht clever genug gewesen oder war der Defensive Back oder der Linebacker gut genug, um es covern zu können? Das sind die beiden Optionen.
Ich weiß, wir hatten ja gesagt, wir würden heute gerne etwas früher fertig werden.
Sieht schlecht aus.
Weil wir haben ja nicht so viel Themen ohne News. Trotz allem, okay. dieser Bereich Contested Catch. Wenn ihr ein Defense-Spieler wärt, ja, Defensive Back oder einem DC, Defensive Coordinator, was würdet ihr euren Spielern sagen? Würdet ihr sagen, von wegen, wenn du einen Wurf zu einem Contested Catch machen kannst, mach es? Oder würdet ihr sagen, nee, versuch auf jeden Fall ein Pass-Breakup, also versuch auf jeden Fall zu verhindern, dass der Ball ankommt, selbst wenn du da das Risiko eines Big Plays eingehst mit. Was würdet ihr sagen? Nimm den Contested Catch oder geh das Risiko des Big Plays ein oder eben des Pass-Breakups? Fangen wir mal an, Tobi.
Das kannst du ja so generell gar nicht sagen. Also das ist ja. Ich würde gegen zum Beispiel gegen solche physisch deutlich überlegenen Receiver sicherlich nicht auf einen contested Catch gehen, weil da die Chance relativ gering ist, dass du den gewinnst im Vergleich.
Also, stell dir auch vor, du bist Jugendcoach. Du bist Coach in der Jugend und musst deinen Spielern erstmal eine generelle Handlungsanweisung geben dafür.
Eine generelle Handlungsanweisung, Finger weg vom Alkohol vom Spiel.
Mehr, auch da habe ich schon andere Dinge erlebt, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, eben deswegen. Also von daher. Vielleicht sollten wir es bei den Dolphins belassen. Also ich würde, wenn du die Chance auf den Ball hast oder die Chance hast, an den Ball zu kommen, würde ich das immer allem anderen vorziehen.
Okay, Rico?
Play hard, ne? Also, geh dafür. Ich sag mal, es ist natürlich, wenn ich jetzt einen Spieler habe, der nur auf die Big Plays geht und so weiter und so fort. Das kann's halt auch nicht sein. Dann werden dem auch mal irgendwann die Löffel lang gezogen. Ja, aber grundsätzlich bin ich schon ein Fan davon, dass man dann auch mal Risiko geht, ja, und nicht immer nur die konservative Art und Weise. Man darf es nicht übertreiben. So, das ist wie beim Fußball auch. So, sage ich einem Spieler, er soll einfach den Ball jedes Mal passen oder auch mal ins Dribbling gehen. Ne? Ich kann ihn nicht 100% ins Dribbling gehen lassen, weil das ist auch nicht clever. Wenn es funktioniert, dann okay. Aber der muss den Ball auch mal abspielen. Und genauso ist es so, ich würde meinem Spieler schon sagen, so okay, würde ihm auch da vertrauen. Ich glaube, das ist dann in dem Moment, wenn ich so eine Jugendmannschaft habe, ist meine Erfahrung bei Jugendlichen, einfach auch das Vertrauen geben, Fehler machen zu dürfen. Und daraus lernt man. Ha? Dann gibt er halt in der Jugend 2 Millionen Big Plays auf, wird dafür im Herrenbereich aber weniger Big Plays zulassen, weil er die Situation viel besser einschätzen kann. Und dementsprechend bin ich ein Fan davon, auch zu sagen, okay, auf College-Jugendniveau, so what, geh dafür. Ich meine, Andrew Sisko aus dem letzten Draft, ich war ja bin ein Fan von ihm, war ja auch bei uns hier Thema im Podcast, vorher Andrew Sisko, der Safety, der ist ja auch do or die. So entweder ich fange die Interception oder es wird halt ein Touchdown. So, und das ist halt okay. Ich finde es okay, das im College halt so zu leben. Weil es ist das College und College ist zum Teil ein laufendes Highlight-Reel. Und also da bin ich, wo ich sage, so, okay, geh dafür. Ja, vollkommen in Ordnung. Er muss es auf dem NFL-Niveau dann aber halt auch beweisen, dass er das Gegenteil, also dass er nicht nur unbedacht halt in die Situation geht, um das Big Play zu machen. So, das war jetzt so ein bisschen ausführlicher, auf verschiedene Ebenen mal ein bisschen gestreut, wie ich Situation einschätze.
Haben wir denn noch andere physisch starke Ex-Receiver bei uns im Roster neben Devante Parker? Wir wollten es ja dann auf die Dolphins runterbrechen. Und wenn wir einen Namen schon haben, sollten wir uns vielleicht auch um die anderen kümmern.
Haben wir noch andere Receiver?
Andere physisch starke Receiver, die dieser Definition, die wir jetzt an Devante Parker festgemacht haben, ähnlich festmachen könnten.
Also, ich würde schon sagen, ja, aber ich sag mal, unsere Ex-Receiver sind natürlich auch laufende Krankenwagen. Beziehungsweise der Kollege Schnürschuh, ja, Preston Williams, das ist halt einfach nur ein laufender Krankenwagen. Der Typ ist ja nur, also das ist ja, der ist ja, also der spielt ja 3 Spiele und dann hat er einen Kreuzbandriss oder ja, dem ist der Fuß abgefallen oder weiß ich nicht was.
Beim Jubeln.
Ja, ist ein geiler Spieler und ja, aber der muss halt gesund bleiben. Es ist ja, ich sag mal so, meckern viele Leute über Devante Parker, dass der wenig gespielt, dass er halt nicht fit war und so. Ja, korrekt, der Typ hat aber auf dem Feld gestanden und hat zumindest ein bisschen was gemacht fürs Team. Preston Williams ist die Saison danach immer ausgefallen. So. Der hat halt maximal eine Saisonhälfte gespielt und dann war kaputt. Ja, Auto kommen so, ich mache so, Unfall. Ja, also, das ist halt nicht gut. Ja, der hat so viel Talent, der Bursche, aber der muss auch mal einfach gesund bleiben. Wenn er angeschlagen ist, okay, dann reduziert man seinen Workload ein bisschen. Aber wenn er komplett raus ist, kann er auch keinen Workload bekommen. Mac Collins ist, denke ich, dann noch ein weiterer Spieler auf diesem physischen Niveau. Ich muss sagen, Kyle Loxley, der Rookie, ich denke nicht, dass wir den sehen, aber es ist von den körperlichen Eigenschaften 6'4, 210 Pfund, wenn ich das richtig habe. Das sind so ungefähr Devante Parker oder Allen Hurns ist deutlich schmächtiger. Also Devante Parker ist 6'3, 219, Preston Williams ist 6'5, 220. Also in diese Riege fällt er rein. McCollins ist 6'4, 221. Aber ich glaube nicht, dass wir Kyle Oxley sehen werden. Micho, wem traust du denn am ehesten zu von diesen, die ich jetzt genannt habe? Wenn du noch einen weiteren potenziellen Ex-Receiver hast, kannst du ihn gerne nennen. Wem traust du denn am ehesten zu, sollte Devante Parker ein paar WWchen haben, Snaps abzujubeln?
Tatsächlich, dann ist es Preston Williams. Preston Williams sollte Backup Number One sein, wenn du 1:1 das Skillset von Devante Parker ersetzen willst. Das ist ja immer die Frage. Du musst ja nicht immer 1:1 das ersetzen. Aber tatsächlich ist es Preston Williams. Aber, jetzt kommt's, wenn du ihn outside spielen lassen willst. Du könntest natürlich hingehen und könntest sagen, okay, ich gehe jetzt weg von outside und lass outside zum Beispiel noch einen anderen schnellen Spieler starten oder sowas und setze auf einen, der potenziell auch einen fast der beste Contested Catch Receiver sein könnte im Roster und das wäre halt eben Mike Gesicki.
Ja, gut, also ja, aber das weiß, habe ich jetzt tatsächlich nicht nachgeguckt. Aber das ist, Tobi wird mir das aus der Hüfte rausschießen können. Wie oft wurde Mike Gesicki wirklich weit aufgestellt?
Wie oft er weit aufgestellt wurde? Also eher, ja, eher selten, weil er halt nicht in der Lage ist, Separation zu kreieren. Er doch zwar in der Lage ist, Contested Catches zu fangen, aber eben von der reinen Schnelligkeit her, da auch in den Routen her sehr limitiert ist, weil der kommt einfach nicht so weit. Und wenn du dann einen Quarterback hast, der den Ball relativ schnell loswerden muss oder los wird, dann bleiben für Mike Gesicki, was so die verschiedenen Spielsysteme und Spielzüge angeht, bleibt da halt einfach nicht so viel übrig.
Lauf nicht so weit raus, Tobi. Lauf nicht so weit raus. Lauf nicht. Nee, du verirrst dich da gerade. Ich bin gerade nämlich auf der Statline von Mike Gesicki hängen geblieben. Und ich habe vorhin ja diesen A-Dot-Wert erwähnt.
Ne? Ja, ja.
Beim Tight End sollte der A-Dot-Wert grundsätzlich ein bisschen tiefer sein als bei einem Wide Receiver. Oder, Micho?
Ja, ja, klar. Also, wenn er klassisch Tight End spielt, ja.
Wahrscheinlich ist er das nicht.
Korrekt.
Wenn du das schon so aufbaust, dann ist das wahrscheinlich nicht.
Mike Gesicki hat einen A-Dot-Wert von 11,6, ist damit Nummer 4 bei den Tight Ends. Also, Dan Arnold, ich habe jetzt auf 40 Targets, also jeder Tight End, der mindestens 40 Targets hat. An Nummer 1, Dan Arnold, 12,6, Jared Cook, 12,4 und an 3, Rob Gronkowski mit 11,9. Dann kommt Mike Gesicki und dann noch Mark Andrews und dann sind wir tatsächlich mit denen, die im zweistelligen Bereich sind, fertig. Ja, also Mike Gesicki ist, was den A-Dot-Wert angeht, deutlich höher. Ja, das ist aber natürlich eine Frage des Spielsystems. Weil, wenn man sich das anguckt, er wurde tatsächlich doch 133 Mal wide aufgestellt und 365 Mal im Slot und 122 Mal inline. Ja, also ich sag mal, von den 623 Snaps total waren es 133 wide, hängt aber auch damit zusammen, dass vor allem in der Zeit, wo die anderen Wide Receiver verletzt waren, ja, wir hatten ja zwischendurch diese 2-3 Spiele, da hat er sehr, sehr wenig, da hat er wirklich den Großteil seiner Snaps wide bekommen. Ja, Woche 12 bis Woche 14, das waren fast 50 tatsächlich. Ja, das muss man schon dazu sagen, dass wenn, das ist ja das, was Michael auch gesagt hat, was komplett richtig ist, wenn wir da Probleme haben, Preston Williams wieder, also wir haben jetzt, sag ich mal, zweite Saisonhälfte, Preston Williams ist verletzt, wie immer, Devante Parker verletzt sich aus, dann kann auch ein Mike Gesicki diese Position einnehmen. Also das ist tatsächlich etwas, was nicht zu verachten ist, auch mal, also meiner Meinung nach. Ja, definitiv. Es zeigt natürlich, dass er nicht wirklich, also dass er eher ein Receiving Tight End ist oder ich weiß gar nicht, wie Jan Beckwert, wie er es noch gesagt hat, Micho, du hast jetzt hier es ja gemerkt. Big Slot stimmt. Und ja, also aber Mike Gesicki könnte es tatsächlich spielen, wenn er müsste. Ich würde ihn zwar nicht dauerhaft da sehen, aber er könnte aushilfsweise, wenn sich die gegnerischen DCs da nicht so drauf vorbereiten können, könnte er das tatsächlich spielen.
Es geht ja gar nicht mal unbedingt darum, du könntest ja auch einen anderen Spieler auf außen stellen, aber es geht ja darum, um halt eben diese 1:1 Matchups über das System zu kreieren und dann die bessere Chance bei Contested Catches zu haben. Und das kannst du halt eben auch machen, das musst du ja nicht unbedingt auf der Position machen, die Devante Parker hat. Es ist gut, diese Position auch im Spielsystem zu haben und auch die Möglichkeit im Spielsystem zu haben, aber sie ist ja nicht allein auf eine Position festgelegt. Und wenn du ihn dann zum Beispiel tatsächlich aus dem Slot heraus die Rolle des Contested Catch-Empfängers spielen lässt und draußen zum Beispiel mit weiteren schnellen Spielern, ich will jetzt nicht zu viel Rollen vorwegnehmen, wir haben ja noch andere Receiver-Skillsets, besetzt oder sowas, dann hast du ja trotzdem die Rolle des Contested Catch Receivers im Kader besetzt mit einem anderen Spieler, der jetzt noch nicht mal unbedingt kein klassischer Whiteout ist, aber du hast halt die Funktion mit drin, die Möglichkeit mit drin.
Ja. Und ich würde sagen, du hast ja, also Tobi, kurz, du hattest die Frage ja gestellt bezüglich, wer das bei uns im Roster machen könnte, haben wir deine Frage allumfassend beantwortet oder möchtest du dem noch etwas hinzufügen?
Nee, ich denke, ich bin mit der Antwort bin ich ganz zufrieden.
Schön, dass wir hier Tobis Fragen auch zu seiner Glückseligkeit beantworten können. Micho, dann gehen wir doch jetzt mal vom X-Receiver weg. Wir haben jetzt so kurz über den X-Receiver gesprochen.
Ganz kurz.
Ja, ganz kurz, ja, kurz umrissen, würde ich sagen.
Ja.
Jetzt X, dann im Alphabet kommt als nächstes Y. Was hat es mit dem Y-Receiver auf sich?
Ja, Y-Receiver ist eigentlich klassisch Inline gewesen, also klassischer Tight End. Wird in der Regel dann auch gerne mal als Slot-Receiver gesehen. Wird also tatsächlich, ist das meistens der Receiver Nummer 3, der halt mehr innen steht. Egal, ob man jetzt mit 3-Receiver-Set spielt. Und ich bin tatsächlich gerade ein bisschen überfragt, wie man welchen Buchstaben ein vierter Receiver in 4-Receiver-Sets bekommt. Ob das dann das W ist oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall Y, klassischerweise vom Tight End übernommen, der Receiver, der mehr innen spielt. Egal auf welcher Seite.
Ja, das, ja.
Der vierte Receiver wird, ich habe das gerade hier nachgeschlagen übrigens, mit F bezeichnet.
F für Fourth?
Das mag sein. Das ist entnommen aus Herrn Frankes großartigen American Football Buch.
Ich habe so das Gefühl, dass diese Buchstabenbezeichnung auch im American Football so eher historisch gewachsen ist, aus irgendwelchen Kleinigkeiten und nicht so ganz konsistent innerhalb der inneren Logik, aber mag auch nur ein Eindruck meinerseits sein.
Hä, wieso? XYZF ist doch logisch.
Klar, vollkommen, Entschuldigung, ich vergaß.
Es gibt ja nicht sowas wie Ä, Ö, Ü oder das scharfe S im Englischen. Ja, sonst hättest du vielleicht den XYZ und den Air Receiver.
Oder den afrikanischen Klicklaut.
Wow.
Wenn wir schon im Alphabet sind, dann kommt das.
Ja, gut, aber das ist ja eine ganz andere Sprache.
Tobi, kannst du uns den mal eben vormachen? Ich kenne den nicht.
Das ist so mit dem. Ich kann das, weil ich ja in einem Bereich arbeite, in dem wir auch mit UMPF zu tun hatten. Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, der hat mir das mal beigebracht. Das geht dann so in die Richtung, aber mit dem Kehlkopf. Das kann ich jetzt natürlich nicht. Da ist der europäische Kehlkopf nicht für gebaut. Wurde mir erklärt.
Ach so, wir haben ja biologische Unterschiede.
Das hört sich halt wie so ein Klicken an. Ja, krass. So ungefähr.
Krass, und das, okay, cool. Ja, das ist, finde ich beeindruckend, wenn, also auf was für verrückte Arten und Weisen man sich verständigen kann. Unglaublich interessant.
Ja.
Jetzt haben wir das Rätsel aber auch gelöst. Das ist X, Y, Z und F Receiver dann beim vierten Receiver. Der F Receiver ist so, das dazu. So, jetzt, was muss denn so ein Y Receiver überhaupt können, Micho?
Das ist ja immer die Frage. Da hängt es tatsächlich von deinem Spielsystem ab. Da kommen jetzt unterschiedliche Skillsets, denn zum einen sind es ja die Tight Ends und es sind aber auch klassische Receiver, gerade als Slot-Receiver. Da gibt es ja, wie gesagt, dann die Big-Slot-Receiver. Da gibt es die verschiedenen Skillsets, die man da je nachdem benötigen würde. Ich würde jetzt einfach mal anfangen und würde mit dem Fangen im Traffic. Also wirklich mit den starken Händen, mit einer Field Vision, die einen dann auch befähigt, meistens noch ein, zwei Yards nach dem Catch zu machen, mit einer dementsprechenden Quickness. Quickness ist ja was anderes als Geschwindigkeit, sondern das ist mehr so die Wendigkeit, um auch auf, ja, um, um quasi Bewegungen auf einem Bierdeckel, würde man das wahrscheinlich nennen, Bewegungen auf einem ganz kleinen Punkt zu machen, um dann halt eben genau dieses klitzekleine Fenster zu öffnen, wo man den Ball halt eben fangen kann. Das ist, glaube ich, so die vom klassischen Slot Receiver die Fähigkeit Nummer 1, die ich sehen würde, wenn ich sage, das ist so ein Receiver à la zum Beispiel Julian Edelman, um mal einen bekannten Namen zu nennen, der nicht bei den Dolphins spielt, um ganz klar zu sagen, von wegen, das sind so die Sachen, die der Receiver da am Slot braucht, und der dann quasi den Turbo einschaltet, nachdem er den Ball hat, und dann dementsprechend da durch kann. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, aus dem Slot rauszuspielen, da würde ich gerne hinterher zu kommen, aber Fähigkeit Nummer 2, die man gerade in der Position braucht, ist halt das Blocking. Weil egal, ob es ein Run-Blocking ist, oder wenn ich zum Beispiel aus einem 3-Receiver-Set spiele und der Running Back ist zum Beispiel der Passempfänger oder sowas, einfach um tatsächlich Lanes zu öffnen. Running Lanes zu öffnen, Lanes für Receiver zu öffnen, um zum Beispiel auch zu sagen, wenn ich zum Beispiel mit 2 Slot-Receivern bin, ich block dem einen, block ich den Weg frei, nachdem er den Ball gefangen hat, damit er eben seine Fähigkeit für die Yards After Catch einzusetzen und das halt eben auch möglich zu machen, weil das kann man, auch wenn man den Turbo zündet, braucht man trotzdem noch 1-2 Schritte, um den wirklich laufen lassen zu können. Und das wäre so noch die nächste Fähigkeit, die ich bei einem Y-Receiver, also bei einem Slot-Receiver sehen würde. Das wäre tatsächlich die Beschleunigung. Die Beschleunigung halte ich dafür relativ maßgeblich, um halt eben nicht nur einen 2-Yard-Catch zu machen, sondern aus dem 2-Yard-Catch vielleicht auch noch 3 oder 4 Yards oder vielleicht sogar 5 Yards Gesamtraumgewinn zu machen. Nochmal, es gibt noch andere Möglichkeiten, aus dem Slot heraus zu spielen, die dann andere Skillsets erfordern. Aber das wäre jetzt erstmal so die erste Wahl von mir.
Ja, vor allem ist es ja auch so, dass auch der Ex-Receiver zum Beispiel auch Slot-Snaps sieht und sowas. Also diese typischen, wir beschreiben jetzt schon diese typischen Arten, wie die Receiver so sind auf diesen Positionen. Aber es heißt nicht, dass diese Spieler nicht auch woanders eingesetzt werden. Ne? Also das nur mal kurz so zwischendurch. Tobi, möchtest du dem was hinzufügen oder willst du gleich den Schwung auf den Dolphins-Kader lenken?
Also ich habe dem nicht besonders viel hinzuzufügen. Micho hat ja schon so die zwei Seiten oder die möglichsten zwei Seiten eines Slot-Receivers erwähnt. Klassischerweise im Slot hast du ja eben die Zahlen von Mike Gesicki schon erwähnt, dass der schon einige Snaps im Slot gesehen hat. Und das passt ja dann auch, was der Jan gesagt hat, dass er eben so ein Big Slot Receiver ist, der eben mit seiner physischen Stärke und mit seiner Fähigkeit, die aus seiner Basketballvergangenheit kommt, auch sicher Bälle zu fangen, eben für diese relativ kurzen Yards auch eine Möglichkeit wäre. Das ist so dann die klassische Rolle. Das hat Micho ja alles schon erwähnt, dass man da besonders auch unsere Tight Ends in den Slot stellen könnte. Wen man so aus der Sicht auf das aktuelle Roster momentan im Slot sehen könnte, da fällt immer wieder der Name Lynn Bowden Jr. Ich weiß nicht, Rico, hast du da gerade die aktuellen Zahlen, wie viele Snaps der letztes Jahr im Slot gesehen hat? Der ist ja bei den Spielern, die einen größeren Impact in dieser Saison haben werden, vermeintlich auch bei den Experten immer so einer, der da relativ mit als erster genannt wird. Und ich denke, dass wir da von Lynn Bowden Jr. so einiges erwarten können. Der jetzt nicht so der klassische, große, schwere, physisch starke Receiver ist, sondern eher das Gegenbeispiel, der eben diese Agilität hat, die Schnelligkeit, der Geschwindigkeit aufbauen kann, was ihn dann nach dem Catch zu großen oder größeren Yardzahlen verhelfen könnte. Anderes Beispiel, bei Bama hat zum Beispiel Jalen Waddle auch einige Snaps im Slot gesehen. Der wäre da auch eine Möglichkeit, was man sich da je nach Spiel Spielsystem und je nach Spielzug auch vorstellen könnte. Um mal ein paar Namen zu nennen.
Ja. Kurz zu den Zahlen. Von seinen 336 Total Snaps hat er 226 aus dem Slot gespielt. Also es unterstützt deine Aussage.
Ja, ich gehe auch davon aus, dass er in einem ähnlichen Maß, wenn nicht sogar noch darüber hinaus, auch dieses Jahr Snaps im Slot sehen wird, weil er da auch gezeigt hat im letzten Jahr, was er zu leisten imstande sein könnte.
Ja, da gehe ich tatsächlich auch von aus, dass Lynn Bowden Jr. eine deutlich größere Rolle in unsere Offense bekommt. Die Titans habt ihr schon angesprochen. Ich denke, da bedarf es jetzt nicht viel Fürsprache zu. Ich meine, Titans sind ja eh meistens direkt an der Line of Scrimmage quasi im Slot aufgestellt und darüber hinaus. Aber wie siehst du die Slot-Situation bei den Dolphins?
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich finde fast, dass die Slot-Situation zumindest vor der Saison unsere stärkste Position war. Da haben wir halt eben Mike Gesicki, der aber Folgendes hat. Mike Gesicki ist einer gewesen für das Fangen im Traffic, aber nicht für einen, der jetzt irgendwie großartig für die Yards danach bekannt war, glaube ich. Und da haben wir eigentlich zwei Spieler. Den einen nenne ich ganz klar, das ist Jakeem Grant. Jakeem Grant lebt extrem davon, dass er kann den Ball gut fangen im Traffic, aber was er braucht ist, er braucht tatsächlich danach die Unterstützung der Mitspieler, damit er seinen Speed ausspielen kann. Und die hat er tatsächlich letzte Saison überhaupt nicht gehabt. Also man hat es oft genug gesehen, wenn er dann den Ball in der entsprechenden Position kam, er muss sich immer noch drehen, den Moment braucht er, den Moment müssen ihm seine Receiver-Kollegen geben und da kam nichts. Also da nehme ich zum Beispiel auch gerade Mike Gesicki in die Pflicht, der dann einfach den Gegenspieler dann nicht weggeblockt hat und der Spieler war, während sich Jakeem Grant noch gedreht hat, direkt an Jakeem Grant dran. Das darf halt nicht sein. Also ich sehe Jakeem Grant eher in der Rolle des klassischen Slot Receivers, gerade wegen dieser Wendigkeit und tatsächlich, weil er noch vielseitiger einsetzbar ist und man noch mehr Fähigkeiten hat, sehe ich in der Rolle des klassischen Slot Receivers Albert Wilson. Den sehe ich wirklich dort, weil Albert Wilson halt eben auch die Fähigkeit, also der hat dieses perfekte Route Running, das man da braucht, und er kann gerade aus dem Slot und aufgrund seines Speedes noch viel mehr Routen effektiv laufen, als das Jakeem Grant kann. Bei Jakeem Grant würde man eigentlich denken, dass er aufgrund seines Speeds durchaus auch mal Outside spielen könnte oder eine Outside-Route laufen könnte oder sowas. Aber da muss man sagen, dass ihm anscheinend doch die physischen Voraussetzungen fehlen. Das hat er nur äußerst selten vernünftig hinbekommen. Aber das sind die beiden, die ich eher noch als klassisches Slot-Receiver sehe. Natürlich wird Mike Gesicki seine Snaps im Slot sehen, eben als Big-Slot-Waffe. Aber das ist eine ganz andere Spielart und Weise, als ich die von einem normalen Slot-Receiver erwarten würde. Und das ist wiederum das Schöne bei uns. Übrigens auch Lynn Bowden Jr., ja, gebe ich euch auch mit recht, Lynn Bowden Jr. kann auch schön aus dem Backfield zum Beispiel starten. Das wäre dann eine Rolle, die wir überhaupt noch nicht erwähnt haben, Receiver aus dem Backfield heraus. Aber um das nochmal zu sagen, das ist das Schöne an unserem Roster, dass wir halt eben mit diesen drei Spielern, mit Wilson, mit Grant, mit Gesicki und eigentlich sogar noch mit Will Fuller, den haben wir ja noch gar nicht wirklich erwähnt, weil er da noch zu einem anderen Skillset kommen, aber da haben wir die Möglichkeiten, so viele verschiedene Routen, Offensysteme und Variablen der Offense zu reagieren. Also das Spielermaterial und die Fähigkeiten der Spieler sind da. Da erwarte ich jetzt von den OCs, dass sie das dementsprechend auch ausnutzen. Ich kann mir rein theoretisch sogar vorstellen, dass man da sogar mit drei Slot-Receivern mal spielt. Oder dass man sehr viel mit Motion spielt, weil man die Spieler halt eben so vielseitig einsetzen kann. Das müsste eigentlich der Traum eines jeden OCs sein. Ich sehe tatsächlich den Slot eigentlich mit als unsere bestbesetzte Position in der Offense.
Ja, das ist doch mal eine Ansage. Sehe ich aber tatsächlich, also ich bin super gespannt und ich hoffe, dass Albert Wilson dahin zurückkommt, wo er eigentlich aufgehört hat. Das wäre echt ein Spieler, der uns weiterbringt. Zusammen mit Lynn Bowden Jr., bei Jakeem Grant bin ich einfach nicht mehr wirklich überzeugt, aber ich war ja auch vor der letzten Saison schon nicht von ihm überzeugt. Ja, als wir ihm einen teuren Vertrag gegeben haben, haben wir lang genug drüber diskutiert. Deswegen, ich hoffe, dass Albert Wilson dahin zurückkommt, wo er mal war. die, wenn man den Berichten Glauben schenken darf, hat er dieses Jahr genutzt und wirklich mehr gemacht. Und dann haben wir eine absolute Slot-Waffe, die vielleicht nicht auf diesem Elite-Slot-Level ist, wie es ein Jarvis Landry ist. Aber für mich ist Albert Wilson massiv underrated in dem Bereich. Vielleicht auch, weil er letzte Saison nicht gespielt hat und deswegen kaum irgendwo vorkommt. Aber das kann für mich wirklich eine absolute Waffe sein. Das hat man ja 2019 gesehen. 2019 und 2018 war er, glaube ich, auch schon da. Ja. Und das hat man ja massiv gesehen, was er kann. Und ich hoffe, dass er bleibt und mit Lindbom Jr. so ein Slot-Tandem bildet. Das wäre tatsächlich mein Wunsch.
Er hatte ja diese ganz, ganz schwere Hüftverletzung. Also, und vor, wenn ich das richtig im Kopf habe, war vor dieser Hüftverletzung, und das ist ja, das darf man ja schon schätzen, Tua hat ja auch eine Hüftverletzung gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, es war ein Muskelriss in der Hüfte? Muskelbündel? Also, es war auf jeden Fall eine relativ schwere Hüftverletzung, die ihn lange außer Gefecht gesetzt hat. Und wir geben Tua ja auch immer den Benefit und sagen, ey, komm, der war verletzt, der braucht seine Zeit und was. Gerade in einem Receiver, der so auch auf Beweglichkeit angewiesen ist wie ein Albert Wilson. Und das ist man ja, wir haben ja gerade eben halt auch über Slot Receiver gesprochen, über die Quickness, ja. Da muss man auch die entsprechende Zeit zur Rekonvaleszenz gegeben. Und man hat ja gesehen, dass er sich aus diesem Loch, aus dem er am Anfang ja auch zurückkam, dass er sich hochgearbeitet, dass er Zeit braucht. Und vor dieser Verletzung war er, wenn ich das richtig im Kopf habe, nicht yardsmäßig, wie gesagt, Statistiken können in meinen auch lügen, Augen auch lügen, aber spielerisch gesehen, der beste Receiver auf dem Platz. Das war, glaube ich, damals dieser 4-0-Start, wo alle wieder von der, damals noch mit Ryan Tannehill und Adam Gase, wo alle noch von der neuen Perfect Season geträumt haben. Und dann ging es ja so bergab, weil einer nach dem anderen sich bei uns da dementsprechend verletzt hat. Aber wenn ich mich da richtig erinnere, hat Albert Wilson, ohne jetzt irgendwie top von den Yards her oder von den Touchdowns her zu sein, in jedem Game wirklich das Match an sich gerissen und war eine prägende Figur. Er hat die wichtigen Catches gemacht, er hat die Yards gemacht gehabt dementsprechend, er hat die Routen gelaufen, die Platz gemacht haben. Das war schon sehr beeindruckend. Da würde ich ihn gern wiedersehen.
Ja, also ich auf jeden Fall. Und es würde uns ja auch als Team weiterbringen. Und Tobi, wie siehst du denn die Slot-Situation bei den Dolphins? Ich meine, wir sollen die Titans da ein bisschen rausnehmen, meiner Meinung nach. Die helfen dieser Situation, aber sie sind halt schon Teil des Spiels und nicht diese klassischen Slot-Receiver, von denen wir jetzt gerade sprechen. Tobi, wie siehst du die Situation?
Wir haben ein Luxusproblem, oder wenn man das Problem nennen will. Also wir haben den Luxus, dass wir mehrere Spieler im Roster haben, die gut bis sehr gut im Slot agieren können und die man gut bis sehr gut im Slot einsetzen kann. Ihr habt Albert Wilson erwähnt, ihr habt Jakeem Grant erwähnt, bei dem bin ich auch etwas skeptisch, ob er das Roster jetzt letzten Endes schafft oder nicht, aber gut, ne? die können das alle. Jalen Waddle kann im Slot eine sehr gute Rolle spielen, und wenn man, Lynn Bowden haben wir lange drüber geredet, wenn es gelingt, dass man da eine Variabilität reinkriegt und dass man da kreativ die verschiedenen Spieler auch verschieden einsetzt, dann sind wir sicherlich für Defenses, was das angeht, nur sehr schwer auszurechnen. Und ich wage jetzt mal einen Vorgriff, wo wir gerade bei Albert Wilson waren, auf unsere Bold Predictions, die da dieses Jahr noch kommen. Wer sich an die 2019er-Saison erinnert, Albert Wilson kann auch den Ball bei Turnarounds und anderen Trickspielzügen relativ gut werfen. Und ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr von ihm auch einen Touchdown-Pass sehen. Weil er eben, was man so aus dem Trainingscamp hört, nichts mehr von der alten Verletzung übrig haben kann, den Rost so langsam von der Opt-out-Saison abgeschüttelt hat und durchaus überzeugen kann, was man so in den vorherigen Trainings wohl gesehen haben möchte. Da sind sich also die Zuschauer und Experten der verschiedenen Sessions bei den Dolphins einig. Und ich hoffe einfach, dass man dieses Potenzial, was da drin, was da auch bei Albert Wilson steht, auch nutzt. Ich meine, er hatte 2019 eine Separation von im Schnitt 3,5 Yards. Das ist weit mehr als zum Beispiel ein Jakeem Grant im letzten Jahr erreichen konnte. Und es ist auch mehr als ein Will Fuller im letzten Jahr hatte. Von daher, wenn man es schafft, Albert Wilson so einzubinden, dass er seine Stärken variabel ausspielen kann, eben nicht nur auf einer Position, sondern eben auf mehreren, dann werden wir noch viel Freude an dem jungen Mann haben. Und ich hoffe einfach, dass er es jetzt im anstehenden Training zeigen kann und dass er das Roster schafft, weil das würde unserer Offense eine Komponente geben, die dem sehr gut tun würde.
Wunderbar, danke dir, Tobi. Micho, möchtest du das noch ergänzen?
Ja, ich habe nämlich eine Frage, und zwar seht ihr überhaupt in unserem Roster, beziehungsweise in unserem Kader momentan, ja, nee, oder in unserem Spielsystem, einen Platz für Malcolm Perry, und seht ihr den Platz tatsächlich irgendwo zum Beispiel im Slot, oder sagt ihr, ne, ist ein reiner Gimmickspieler, den wir gar nicht mehr gebrauchen können, oder was sagt ihr zu ihm eigentlich? Weil tatsächlich hört man von ihm gar nichts mehr, oder?
Wozu erst, Rico?
Ja, ich glaube nicht, dass er irgendwie wirklich ein Spieler ist, der das Roster schafft. Vielleicht dann fürs
Practice-Squad.
Practice-Squad, so. danke, Tobi. Aber mehr seh ich da nicht. Tobi, ich weiß nicht, siehst du da mehr?
Nein, er wird der reinen Masse der Qualität zum Opfer fallen, befürchte ich, weil er bei uns Wide Receiver Nummer 7, 8 oder sowas sein dürfte, und das ist leider Gottes zu wenig. Und wir haben Spieler, die ein ähnliches Skillset in einem höheren Niveau abbilden können, und das wird ihm letzten Endes zum Verhängnis werden. Wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass wir ihn ins Practice Squad nehmen, aber bei uns wird es leider für nicht mehr langen, glaube ich.
Aber genau an der Stelle muss ich jetzt gerade an die Folge denken, wo ich leider nicht dabei war, wo Adrian Franke halt zu Gast war. Und da ging es halt eben um noch einen Slot-Receiver, den wir bei uns haben, nämlich um Allen Hurns. Auch ein Slot-Receiver. Aber es ist genau das, was Adrian im Grunde genommen sagte. Allen Hurns gibt dir halt zum Beispiel nichts Besonderes. Der gibt dir gar nichts Besonderes im Vergleich zum Beispiel zu Jakeem Grant oder zu Albert Wilson. Im Gegenteil, er ist da in meinen Augen unterdurchschnittlich. Ja, aber er hat noch nicht mal dieses irgendeinen herausragenden Skill. Also mir würde es bei Allen Hurns schwerfallen, den vom Skillset her irgendwo mit irgendwas Herausragendem einzuordnen, wie zum Beispiel Jakeem Grant mit der Quickness und Albert Wilson mit der Quickness oder halt eben Devante Parker mit dem Contested Catch. Allen Hurns hat dieses Alleinstellungsmerkmal einfach nicht. Und deswegen sehe ich zum Beispiel auch keinen Grund, warum man ihn, mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich ganz entscheidend ist, dass ich ihn nicht mag, sehe ich keinen Grund, warum man ihn sonst noch reinholen sollte mit in Roster. Gerade im Slot nicht. Also ich glaube, im Slot würde ich ihn ja noch hinter Malcolm Perry haben, einfach weil er nichts Besonderes hat. Tobi.
GM Alert. Er hat einen wichtigen Aspekt. Das hat jetzt mit seinem Skillset weniger zu tun, weswegen man ihn im Roster lassen müsste, könnte, sollte. Und das ist nun mal leider sein Vertrag. Also wir sparen zu wenig.
Das, war klar, es geht nicht um Leistung, es geht um Geld.
Natürlich. Das, was er im Vergleich zu Jakeem Grant jetzt zum Beispiel, den Miami Dolphins nicht bringen, ist das falsche Wort, sondern nicht kostet. Das ist, glaube ich, so das, was Allen Hurns eventuell noch die Möglichkeit geben würde, das Roster zu machen.
Ja, kostet nichts und kann nichts.
Kostet vielleicht schon was, aber wir sparen halt nichts, wenn wir ihn entlassen. Und bei Jakeem Grant würden wir halt 4, irgendwas Millionen sparen. Und da bist du als GM dann schon bei einer Entscheidung, wo es dir schwer gemacht wird, zu Allen Hurns Nein zu sagen. Klar, wenn wir irgendeinen finden, der den haben will, dann ist er weg. Aber ich bezweifle das so langsam. Wir werden sehen.
Gut. Wollen wir dann zu dem Z-Receiver gehen. Micho, möchtest du uns was über Z-Receiver erzählen?
So. Ja, also im Prinzip, Z-Receiver kann genauso wie bei X-Receiver, kann halt alles Mögliche sein. Z-Receiver steht halt eben auf der anderen Seite des also auf der anderen Seite des X-Receivers, in der Regel gerne mal auf der sogenannten Strong Side, also auf der Seite, wo auch der Tight End steht. Und das Entscheidende eigentlich mit am Z-Receiver, soweit ich es weiß, ist ja normalerweise auch, wird auch gerne mal als Flanker bezeichnet, ist halt, dass er nicht direkt an der Line of Scrimmage steht. Er steht meistens 2-3 Yards hinten. Das heißt, er bekommt da einen freien Release, und kann da dementsprechend ordentlich beschleunigen, seinen Speed ausspielen, den er haben sollte, und ist dann in der Regel, ich sag jetzt einfach mal, also da gibt's auch verschiedenste Möglichkeiten, wie man da spielen kann. Man kann das, was ich jetzt sage, auch auf den Slot oder so weiterbringen, aber ich sehe als Z-Receiver gerne tatsächlich die Yards-After-Catch-Maschinen, so bezeichne ich das immer. Das heißt, die durch ihren Speed innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von ein paar Yards einfach durch diese Beschleunigung Separation kreieren können. Vielleicht noch durch ihre Wendigkeit in Bezug auf Routen. Das heißt, das spielt da auch wieder eine Rolle. Und dann tatsächlich den Catch kommen und den Catch bekommen, den meistens auch ordentlich in der Geschwindigkeit schon bekommen. Ich habe gerade eben von Joaquin Grant erzählt, dass ich immer noch drehen muss. Slot, ich stehe, ich bekomme das Ei und muss dann mich durch den Traffic lavieren. Set Receiver, ich bekomme den Ball im Lauf und zünde dann nochmal den Turbo, so ähnlich wie, jetzt sage ich es doch mal, so wie ein Speedster. Aber es ist für mich halt kein Speedster. Die herausragendste Eigenschaft ist für mich tatsächlich dieses Route Running, beziehungsweise diese Fähigkeit, aufgrund der Beschleunigung innerhalb ein paar Yards zur Separation zu kreieren, den Ball zu fangen und dann den Turbo zu zünden. Für mich ist so ein klassisches Beispiel tatsächlich Tyreek Hill. Auch wenn ich weiß, der spielt viel aus dem Slot raus. Das könnte jemand mit dem Skillset natürlich auch, gar keine Frage. Aber das wäre für mich so das klassische Beispiel. Und um jetzt mal vorzugreifen, das wäre für mich tatsächlich unser Draftpick Jalen Waddle. Der wäre für mich der klassische Z-Receiver, der genau dieses Skillset halt eben mitbringt, um da dementsprechend ordentlich Yards zu machen.
Das war doch schon mal eine schöne Ausführung. Danke dafür, Micho. Tobi, wie siehst du die Z-Position? Und Micho hat ja jetzt diesmal schon vorgegriffen. Darfst du natürlich dann auch gleich auf die Dolphins beziehen.
Ja, das war mir vom Draft an klar, als mir bewusst war, dass es aus meiner Sicht nur Jalen Waddle werden kann, dass er diese Rolle bekommen wird und dass er diese Rolle auch in erster Linie ausüben wird, weil das genau seinen Stärken und seinem Skillset entgegenkommt. Und wenn er eine Verbindung zu Tua wieder aufbauen kann, ich benutze das Wort wieder, weil da kommt dann wieder diese klassische romantische Einstellung, die kennen sich vom College, bla bla, hast du nicht gesehen, dann wird der reichlich Yards bei uns erzielen können. Eben weil er die Möglichkeit bekommt, seine Geschwindigkeit, die er hat, aufzubauen und durch die weiten Routen, die es nun mal gibt, auch seine Agilität auszuspielen, wenn wir uns jetzt mal überlegen, dass er In-Routes laufen kann, dass er Out-Routes relativ gut laufen kann, dass er Corner-Routes da relativ stark ist, dass er aber auch Post-Routes diagonal zur Feldmitte laufen kann. Also da würde ich ihn auf jeden Fall so sehen, dass er da A, viele Snaps bekommt und dass er B, viele Targets sieht und drittens auch sehr viele Yards wird machen können, eben weil er da so viel mitbringt, was ihm in der Liga weit nach vorne bringen könnte.
Ja, also ihr habt das jetzt schon ziemlich gut dargestellt. Ich meine, wir haben ja jetzt eigentlich über alle Receiver schon gesprochen und jetzt kann man einfach sagen, dass was übrig bleibt, könnte man fast als Z-Receiver betiteln. Wir haben klar, Will Fuller und Jalen Waddle sind so die beiden Prototypen einfach. Nicht die größten, nicht die schwersten. Also Will Fuller ist 6'1 und 184 Pfund. Jalen Waddle ist sogar nur 5'10 und 182 Pfund. Joaquin Grant ist im Vergleich dazu, jetzt finde ich ihn natürlich doch da 5'7". Also Jalen Waddle ist schon doch ein Stückchen Eck größer, aber nicht so viel. Lynn Bowne Jr. ist zum Beispiel 5'11". Ja. nur um euch da mal so ein Gefühl an die Hand zu geben, sind diese typischen, wirklich typischen beiden Spieler, die ich da auch als Nummer 1 und Nummer 2 sehen würde. So, und ich finde es eigentlich spannend, weil wir haben jetzt Spieler, über die wir kaum gesprochen haben, sind zum Beispiel Kirk Merritt, Kyle Loxley, Alan Hearns, gut, Mac Collins haben wir so ein bisschen angesprochen, Robert Foster. So, das sind halt jetzt Spieler, die wir genannt haben, aber haben die überhaupt eine realistische Chance aus Rust? Das muss man ja auch mal sagen, weil wenn ich mal gucke, über wen haben wir jetzt ausführlich gesprochen? Albert Wilson, Preston Williams, Jalen Waddle, Devante Parker, über Lynn Bowden Jr., genau. Will Fuller. Das sind schon mal 6. Und wir waren uns mit Adrian so, okay, nehmen wir noch einen 7. mit, und dann ist aber schon sehr, sehr viel. Ja, wir hatten ja auch letzte Woche diese Typ, wie ist ein NFL-Roster aufgebaut? Und da, also nehmen wir noch eine Nummer 7 mit, und wer wird die Nummer 7 dann? Das ist ja die spannende Frage. Also für mich zumindest. Ich weiß, oder Micho, siehst du das? Ich habe jetzt ja 6 aufgezählt, über die wir intensiver gesprochen haben, wo wir auch quasi den klaren Rollen zugeteilt haben und gesagt haben, das können wir uns da vorstellen. Sind die 6 safe? Also für dich persönlich? Und wem würdest du jetzt, ich sag mal, die magische Nummer 7 noch geben? Ich jetzt, also Mac Collins habe ich nicht sicher drin und Jakeem Grant auch nicht sicher.
Ja, also tatsächlich, ich muss dir an einigen Stellen noch widersprechen. Ich finde zum Beispiel, dass wir über Will Fuller noch gar nicht ausreichend gesprochen haben. Den haben wir tatsächlich nur am Rande erwähnt. Und ich finde, der spielt noch eine ganz wichtige Rolle, weil der tatsächlich da auch noch was mitbringt, was wir bisher noch gar nicht tiefergehend besprochen haben. Und tatsächlich wäre nicht Will Fuller meine Alternative Nummer 1 als Set Receiver, sondern das wäre tatsächlich Albert Wilson. Weil ich ihn glaube, dass er vom Skillset her sogar besser dafür geeignet ist als zum Beispiel Will Fuller. Das ist schon mal Punkt 1. Tatsächlich sehe ich ganz klar Devante Parker, Will Fuller, Albert Wilson, Jalen Waddle, das sind meine klaren 1 bis 4. Jetzt, ich gehe jetzt mal vom Finanziellen weg und sage, deswegen ist für mich auch Jakeem Grant dabei, Lynn Bowden Jr. sind dann auch fix dabei. Und ob ich dann noch einen Spieler, Preston Williams, den habe ich noch nicht erwähnt, mitnehme. Aber ich glaube, Preston Williams ja noch. Und dann bin ich doch schon bei, wenn mich nicht alles täuscht, bei 7 Receivern. Da ist, und 8 Receiver kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Vor allem, da wir ja noch Mike Gesicki haben. Da sage ich ganz klar für alle anderen, sorry, da ist unsere Qualität des Rosters geschuldet. Einige andere würden vielleicht woanders, zum Beispiel bei den Detroit Lions, Receiver Nummer 3 sein oder sowas, so Mac Collins zum Beispiel. Aber uns reicht's nicht mal für Receiver Nummer 7. Ganz einfach.
Ja, das sehe ich tatsächlich. Da könnt ihr auch gerne in die Folge mit Adrian nochmal reinhören, wie Adrian das analysiert. Aber Tobi, du hast ja damals auch schon so ein bisschen gesagt, wenn du siehst, wie würdest du jetzt auf die Sachen von Micho reagieren?
Micho hat ja gesagt, er geht weg von dem finanziellen Standpunkt her. Dann hätte natürlich Jakeem Grant eine bessere Chance mitgenommen zu werden, aber ich kann mir das, er wäre die 7 bei mir, und ich sehe es nicht, weil er hat zwar ein Skillset, was er hat, aber was er nicht wirklich in den Jahren, in denen er bei den Dolphins ist, nicht wirklich nachdrücklich unter Beweis stellen konnte. Und ob ich jetzt freiwillig auf eine Variabilität von, na, sagen wir, 3,5 Millionen Dollar verzichte, nur um Jakeem Grant statt Preston Williams mit ins Roster zu nehmen, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube daran nicht, weil der Unterschied da A, zu gering ist, und B, wie wir schon gesagt haben, Preston Williams schon allein als Backup für Devante Parker gebraucht wird. Klar, bei Wilson habe ich eben schon ein Statement gemacht. Bei Lynn Bowden habe ich ein Statement gemacht. meine Vorliebe zu Waddle ist klar. Dann hätte ich noch Preston Williams, Parker und Fuller. Und dann wird's schon echt dünn. Und wenn ich dann das Finanzielle mit reinziehe, müsste ich vielleicht sogar Allen Hurns vor Jakeem Grant haben. Und dann wird echt verdammt eng. Und für alle dahinter sehe ich keinerlei Möglichkeiten, wenn jetzt nicht schwere Verletzungen dazu kämen, die es ermöglichen würden, da ins 53er Roster reinzukommen. Keine Möglichkeit.
Um es ganz kurz zu sagen, dass ich da falsch verstanden worden bin. Jakeem Grant ist nicht meine Nummer 7. Preston Williams ist auch nicht meine Nummer 7. Meine Nummer 7 wäre tatsächlich Lynn Bowden Jr. erst. Für mich ist Jakeem Grant eigentlich sogar die Nummer 5 in dem Roster. Von seinen Fähigkeiten, von seinem Skillset her. Und da denke ich dann wieder, da kann man natürlich über das Finanzielle lang und breit diskutieren, Tobi, da bist du natürlich deutlich besser als ich. Aber es ist halt eben so, und das hatte Adrian ja auch gesagt, ich habe es mir im Nachgang angehört, Jakeem Grant gibt dir halt eben das Besondere. Etwas, was dir ein Allen Hurns nicht gibt. Und selbst Mac Hollins gibt dir etwas Besondereres als ein Allen Hurns zum Beispiel. Aber trotz allem, Jakeem Grant ist nochmal, man kann natürlich sagen, er ist nie an das rangekommen, was man sich nach seinem ersten Eindruck von ihm versprochen hat, und er kriegt zu viel Geld und er ist ein Special-Team-Spielplayer und so weiter und so fort. Alles gut und schön, aber ich sehe ihn trotz allem bei diesen Receivern rein von der Leistung her und von den Möglichkeiten her, sehe ich ihn persönlich tatsächlich als an Platz 5 und nicht als Platz 7. Deswegen, daher kommt, glaube ich, auch die Differenz bei uns, dass du sagst, Jakeem Grant draußen und bei mir ist er halt drin. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt.
Naja, also wie gesagt, er geht ins sechste Jahr. Hat nie wirklich nachhaltig beweisen können, dass er mehr ist als dieser reine Gadget-Spieler. Und ob ich für diesen Gadget-Spieler dann, ich weiß gar nicht, was er kriegt, 4,4 Millionen oder sowas, 4,9 sogar an Capit, ob ich das ausgeben möchte, nur um dieses Gadget zu haben, oder ob ich nicht lieber die 3,7 Millionen, die es mir gibt, wenn ich ihn nach dem Trainingscamp aussortiere, ich weiß es nicht. Es ist halt schon verdammt viel Geld.
Und es ist einfach eine verdammt spannende Diskussion, und ich denke, es zeigt einfach auch, wie breit wir tatsächlich dieses Jahr zumindest erstmal aufgestellt sind, wenn denn alles ineinander greift und dass es tatsächlich Spieler sind, wo andere Teams nicht mal mehr diskutieren würden. Und wir können halt sagen, okay, da reicht es leider nicht fürs Roster. Ich denke, das ist auch so ein bisschen die Quintessenz, die ich aus dieser Folge ziehen würde.
Gut zusammengefasst.
Wundervoll, oder? Gibt es Sachen, über die ihr bei den Receivern jetzt noch sprechen wollen würdet?
Ja, tatsächlich ja. Tatsächlich fehlt mir noch ein ganz entscheidender Skillset, den man halt nicht so einfach auf diese Positionen X, Y, Z oder Fourth dementsprechend runterbrechen kann. Und zwar ist das ganz klar der Speedster, den wir ja in Will Fuller haben. Speedster, Deep Threat, wie auch immer man ihn nennen will. Denn der kann ja sowohl als Wideout, also auf den Außenseiten, als auch aus dem Slot heraus, was auch sehr häufig passiert, dementsprechend spielen. Und das Entscheidende an so einem Speedster, also, oder an so einer Deep Threat, das gefällt mir eigentlich besser als Speedster, ist die Endgeschwindigkeit, die halt über einen langen Zeitraum hinweg gehalten werden kann, womit man wirklich im tiefen Feld quasi die Separation kreiert. Das heißt, es setzt eine O-Line voraus, die dem Quarterback lang genug Zeit gibt, den Ball zu halten, damit sich die Route auch entwickeln kann, damit der Final Speed sich dem entwickeln kann. Das Schöne ist, dass die Defensive Backs, also die Defense, muss diesen Speed ganz einfach respektieren. Stellt sich dementsprechend oft schon weiter zurück auf. Das heißt, man zieht die gesamte Verteidigung schon ein Stück nach hinten, man macht die Box leichter, was es auch den Slot Receiver leichter macht. Und auch ein Deep Threat, deswegen, wie gesagt, gefällt mir Deep Threat besser als Speedster, ist halt einfach so, der kann ja seine Route dann auch abbrechen und quasi von diesen Lücken im Slot selber profitieren, ist aber auch immer die Gefahr hin, und dem muss respektiert werden, dass er halt eben das Big Play kreiert, dass er mal eben dem Gegner 30 Yards oder sowas einschenkt. Und da reicht der Speed alleine halt eben nicht aus. Zum Beispiel, klassisches Beispiel ist John Ross heißt er, glaube ich. Oder hieß er, glaube ich, der Super Speedster von den Bengals? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Der den Rekord beim Combine gebrochen hat. der aber auch nichts anderes kann. Deswegen One-Trick Pony, der halt keine Routen laufen kann, der nicht wirklich die Bälle fangen kann oder so weiter, der einfach nur stur geradeaus läuft und mit seinem Speed letztendlich das Ganze kriegt. Der ist halt nicht anders einsetzbar, deswegen ausrechenbar. Und das ist halt eben der große Vorteil von dem Will Fuller, der in einem gewissen Maße halt eben auch als Slot-Receiver einsetzbar ist, aber aus dem Slot heraus halt eben diese Gefahr für die Tiefe, diesen Deep Threat darstellt und den dementsprechenden Speed mitbringt. Und tatsächlich, diese Position kann zwar in einem gewissen Rahmen, können die auch Albert Wilson und Jalen Waddle spielen, aber in meinen Augen mit einem deutlichen Qualitätsverlust. Seit Kenny Stills hat uns diese Rolle extrem gefehlt. Was zum Beispiel, sage ich auch ganz klar, was auch, das hat ja Konsequenzen. Ich habe vorhin erwähnt, dass Jakeem Grant keine Zeit hatte, seine Qualitäten auszuspielen, hat sich umgedreht und die Verteidiger waren da, weil halt eben ein Deep Threat fehlte, der die Verteidigung, der den Slot-Bereich leichter machte, der quasi den Platz schaffte, der Spieler weggeräumt hat. Das haben wir jetzt damit. Ich sehe aber tatsächlich keinen Spieler, der Will Fuller von der Qualität her tatsächlich ersetzen könnte. Annähernd Albert Wilson, Jalen Waddle, aber auch nur annähernd. Jakeem Grant, trotz des Speedes, ist es halt nicht der Endspeed, den er hat. Da fehlt halt ein bisschen was. Und deswegen sehe ich tatsächlich in unserem ganzen Receiver-Core Will Fuller als zentralen Punkt an, weil er tatsächlich in meinen Augen für das Spielsystem oder für das Ganze nicht ersetzbar sein wird. Deswegen ist es auch schade, finde, dass wir ihm ja, soweit ich das richtig habe, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, hat er ja nur einen Jahresvertrag. Das heißt, wir müssen uns da auch wieder neu auf die Suche machen. Und wenn ich dann wieder eine Definition und mal zu Ricos Anfang gerne den Bogen schlagen dürfte, so ein Spieler, der unersetzbar ist und auf dem man im Prinzip das Playbook aufbauen muss, auf dessen Skillset, das ist für mich ein Number-One-Receiver. Jetzt ganz unabhängig davon, ob X, Y, Z oder Force.
Okay. Wobei, also John Ross übrigens hat bei den Bengals gespielt, ist aber jetzt bei den Giants. Und also eigentlich ist es genau das, was du gerade beschrieben hast, genau dieser Z-Receiver. Es ist also sowohl John Ross als auch Will Fuller haben zwei Drittel bis drei Viertel ihrer Snaps wide out gespielt. Oder was heißt, also nicht wide out, sondern wide und nicht im Slot. Ja, also nur, um da mal das Ganze mit Zahlen zu unterfüttern. Ich weiß, was du meinst und ich sehe es ähnlich. Ich glaube aber tatsächlich, dass Jalen Waddle durchaus in diese Rolle reinwachsen kann. Er ist jetzt ein Rookie, da muss man das einfach sehen, aber durch sein Skillset ist er mehr oder weniger prädestiniert dafür, meiner Meinung nach. Aber klar, aber gut, ich denke, man ist in Kontakt mit den Beratern von Will Fuller und dann schaut man mal, ob, wenn es ihm gefällt, dann wird er sicherlich bleiben, wenn es erfolgreich war, sowieso. Ja, aber da ist ein richtiger Punkt, ja. Und diese Spieler waren, ich glaube, früher waren sie noch wilder, was angeht mit irgendwie zusortieren. Ich glaube, das hat sich schon dadurch, dass man immer mit mehr und mehr mit Wide Receivern spielt, als ich sag mal jetzt vor 15 Jahren, hat sich das geändert. Tobi.
Der Vorteil an Will Fullers Einjahresvertrag ist, selbst wenn er nicht bleiben sollte, kann man davon ausgehen, dass er einen relativ lukrativen Vertrag woanders unterschreibt und dann würden wir einen relativ hohen Compensatory Pick für ihn bekommen. Also selbst wenn er nur ein Jahr bliebe, hätte das nicht wirklich Nachteile und man würde, um es mal jetzt grob hinzureißen, dann noch einen Drittrunder im übernächsten Draft bekommen können. Da kann man von ausgehen, selbst wenn er nicht bleibt.
Das ist korrekt. Wunderbar. Gut.
Ich habe aber noch was, tatsächlich. Es tut mir leid. Aber wir dürfen noch eine Sache nicht vergessen, die wir vorhin angesprochen haben. Und die ist auch noch sehr komplex, wo ich tatsächlich bei uns noch ein bisschen gucken muss, wie wir das sehen. Und das ist tatsächlich, es geht um dieses, um die Frage, wie viel ist ein Running Back wert? Und wir haben ja schon öfters drüber geredet, Wert des Running Games, Wert des Running Backs misst sich tatsächlich oder bemisst sich tatsächlich teilweise dran, wie sehr er im Passspiel einsetzbar ist. Und da ist ganz klar die Rolle des Receivers aus dem Backfield raus. Dass ja auch eine Defense immer respektieren muss, gerade wenn der einen Delayed Block macht und sich dann in die Flat Zones absetzt oder sowas für Screen Pässe oder sonst irgendwas. Und da braucht man auch ganz klar einen Pass Catching Back oder einen, der zumindest da ordentlich gut in der Lage ist und nicht einer, der nur laufen kann und Hände wie Stein hat. Miles Gaskin kann das zwar in gewissem Maße, aber ich glaube, wenn wir eine Lücke in unserem Receiver-Core haben, dann wäre es so ein bisschen die Pass-Catching-Rolle aus dem Backfield heraus. Weil da fehlt mir tatsächlich noch der Back, der Running Back, der tatsächlich da die wirklich absolute Waffe ist im Passspiel. Und ich glaube, dass das auch ja, dass das ein ganz, ganz wichtiger Skillset oder eine ganz wichtige Position ist, die auch gerne in der modernen NFL vergessen wird. Deswegen man ja immer sagt, man spielt mit 2 oder mit 3 Receivern und 4 Receiver ist ja schon relativ viel. Ich sag mal so, in der modernen NFL hat man im Backfield immer einen Receiver oder sollte man im Backfield immer einen Receiver haben. Das heißt, man spielt, selbst wenn man mit 21 Personal spielt, ja, spielt man ja im Grunde genommen trotz allem mit mindestens 3, 4 Receivern. Also die Receiver-Anzahl nimmt durchaus überhand. Und das sollte man, wenn man die Receiver überlegt, nicht vergessen. Und das ist der Wert zum Beispiel, der in meinen Augen Lynn Bowden Jr. hat. Weil Lynn Bowden Jr. halt eben in der Lage ist.
Lauf nicht zu weit raus, Micho. Lauf nicht zu weit raus.
Nee, warum? Habe ich wieder.
Also, verlauf ich mich gerade. Also mich hattest du verloren, als du gesagt hast, Miles Gaskin kann das nur beschränkt. Miles Gaskin ist wahrscheinlich einer der besten Receiving Backs der Liga.
Okay.
Also er hat zum Beispiel letzte Saison, nur um das jetzt mal, weil genau das ist es nämlich, du bist ja nicht damit alleine. Es sind ganz, ganz viele Leute, die das gar nicht auf dem Schirm haben. Nee. Weil Miles Gaskin hat 10 Spiele gespielt. Er hat aber die 18 meisten Targets. Er hat 47 Targets. Ja, hätte er jetzt, wenn ich das so ungefähr hochrechne, dann wäre er tatsächlich von den Targets her in den Top 10 gewesen. Und die Yards per Reception, da ist er auf Platz 5 mit 9,5 Yards. Okay.
Respekt.
Und dementsprechend, deswegen haben wir, glaube ich, auch Garrett Doakes geholt, weil Garrett Doakes halt eher dieser Brachiale ist. Und wir haben auch noch Salvin Ahmed. Und dementsprechend sehe ich zum Beispiel, also ich würde natürlich so ein Camara oder whatever, der wäre natürlich noch krasser, aber ich weiß nicht. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel die Wahl hätte zwischen Clyde Edwards-Hilaire und Miles Gaskin, ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden müsste, jetzt so spontan. Ich würde wahrscheinlich Gaskins nehmen, weil er schon bei der Dolphins spielt, aber wie gesagt, das ist also, ich glaube, dass wir da tatsächlich schon sehr, sehr, also nicht sehr, sehr gut, ist falsch ausgedrückt, aber gut aufgestellt sind. Muss man einfach beobachten, jetzt, wenn Miles Gaskin wirklich eine ganze Saison fit ist, welchen Workload er bekommt.
Okay. Hätte ich das tatsächlich unterschätzt, aber mir war es halt wichtig, dass wir diese Position auch noch nehmen, weil die halt bei, wenn es um Receiver geht, sehr, sehr gerne einfach vernachlässigt wird, weil es heißt, ja, ist ja Running Back. Aber Hauptaufgabe ist ja Laufen und das ist halt eben nicht mehr.
Aber ihr dürft dabei nicht vergessen, um mal die letzte Saison vielleicht nicht in den Fokus zu stellen, sondern die vorletzte Saison. Wenn wir jetzt bei verschiedenen Routen sind, es gibt ja noch die Möglichkeit, sogenannte Wheel Routes zu laufen. Das haben wir ja vor 2 Jahren relativ erfolgreich mit zum Beispiel Albert Wilson dann auch gemacht. Und ich gehe auch davon aus, dass Lynn Bowden oder Miles Gaskin in der Lage sind, das abbilden zu können und dadurch auch Yards zu kreieren. Also ich gehe schon davon aus, dass wir das im Spielsystem der Dolphins durchaus sehen werden. Und wie Rico schon sagt, einen viel besseren Running Back als Miles Gaskin wirst du im Receiving nicht finden. Er mag nicht der Top-Running Back, was so das klassische Laufen angeht, sein, aber was so die Komponente des Receivings angeht, ist das ein ganz, 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 ganz starker Mann. Und ich gehe davon aus, dass das in diesem Jahr, Micho, du hast das ja schon so schön erwähnt, wenn wir mit Will Fuller spielen, zieht sich die Defense automatisch ein bisschen zurück. Gerade das bietet ja Freiräume, um eben Miles Gaskin diese Yards zu ermöglichen, bis er bis zum ersten Kontakt kommt. Das, was im letzten Jahr sehr so das große Problem unserer Running Backs war. Wenn wir in der Lage sind, die Defense ein bisschen nach hinten zu verschieben und den Punkt des Auftreffens des Running Backs auf den ersten Gegner schaffen, also wenn ich jetzt sage, im Schnitt 1 Yard, ist das schon massiv viel.
Wollte ich sagen,
ja. Aber selbst wenn es nur 0,3 Yards sind, die wir dadurch dann kreieren können, dann ist da schon viel gewonnen und dann haben wir jemanden im Roster, dem das wunderbar entgegenkommt.
Willst du denn vielleicht noch kurz erklären, was eine Wheel Route ist? Weil ich glaube, das weiß nicht jeder.
Ja, die Routen allgemein sollten wir, ich weiß nicht, ob wir es heute noch machen, aber das sollten wir auf jeden Fall irgendwann nochmal thematisieren. Klar, die eingespielten Madden-Spieler werden das kennen, aber ist ja nicht jeder. Also Wheel Route heißt im Grunde genommen nichts anderes, als dass der Receiver in Anführungszeichen hinter dem Quarterback steht und dann einen Bogen um die Line of Scrimmage herumläuft, um dann nach außen zu kommen und dadurch Yards zu kreieren. Vielleicht, wenn wir es hinkriegen, können wir da ja auch entweder Bilder selber bei YouTube mal einfügen oder eben in den Shownotes nochmal darauf hinweisen. Da gibt es ja einschlägige Seiten, die verschiedenen Routen der NFL-Receiver exemplarisch deutlich machen.
Ja, da sehe ich dich, Tobi, bei der Nachbearbeitung oder bei der Bearbeitung.
Ja, genau. Gerade ich, ne?
Da sehe ich doch.
Gerade ich. Mhm. Naja.
Hier großkotzig. Ja, ne?
Genau.
Nein. Aber wir haben ja gesagt, wir nutzen da immer noch eine Möglichkeit, richtig, so Videotools oder sowas, Videotools
ja, zu machen,
mit einem Video zu machen. Wenn wir das irgendwann hinbekommen haben, also wenn ich da irgendwann das passende Tool gefunden habe, machen wir da vielleicht wirklich mal eine Sonderfolge. Ja. Aber das kann noch dauern.
Wunderbar.
Ja. Wenn ihr mir 2 Minuten gebt, dann nenne ich sie einfach mal. Weil das klassische Playbook hat 9 verschiedene Routen.
Oh, Jungs. Ja, mach weiter.
Ne? Flat Route, Slant Route, Comeback Route, Curl Route, Out Route, In Route, Corner Route, Post Route und Fly Route.
Das sind so. Das war jetzt ein Teil der Routes.
Das sind so die verschiedenen. Wer Englisch kann, ist klar im Vorteil.
Ja. So, wunderbar. So. Haben wir es denn dann?
Ja, dann können wir auch mal eine Folge wie Coach Esume machen und uns hier mit den verschiedenen Routenangaben.
Wo kommst du denn jetzt? Die
25 Slant und so weiter. Dann können wir hier mal richtig Fachchinesisch reden.
Okay.
Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag.
Gut.
Wollte ich nur erwähnt haben.
Wunderbar. Ich, wie gesagt, ich hau jetzt einfach rein, weil
so, ich höre das Gelächter gerade eben, weil ich vorhin gesagt habe, ach, eine Stunde länger wird's bestimmt nicht.
Ja, nee, aber Tobi fängt jetzt wie ein ganz neues Thema an, wo ich so, Tobi, nein, einfach stopp. Aber ja, ich denke, wir haben jetzt den Großteil wirklich abgecovert. Wenn ihr Fragen haben solltet, fragt uns einfach. Ich glaube, das ist sinnvoller, als wenn wir uns jetzt noch was aus den Fingern saugen. Nicht ganz 2 Stunden, hey, immerhin, ich bin stolz auf uns.
Ganz ehrlich, da sorge ich mal für einen Cliffhanger und dann seid ihr auch nicht zufrieden.
Jetzt ist richtig.
Schalten die Leute wenigstens nächste Woche wieder ein, damit sie das unsere Expertise dazu hören.
Wow, okay, got it, bruh, got
ja.
it. So, aber ja, es hat mir wieder geschossen, was wir am Anfang vergessen haben. Weil eigentlich die neuen Patrons eigentlich am Anfang der Folge vorgestellt werden sollten. Aber wir haben letzte Woche noch, ich sag immer the Brummer, ja, auf Twitter auf jeden Fall. Eins und dann Herr Brummer, ich weiß es nicht. Sorry, ich weiß nicht, wie ich dich genau aussprechen darf. Ich sag einfach the Brummer. Es ist einfach einfacher. Danke für die Unterstützung mit der TD-Subscription auf Patreon. Es hilft uns super viel weiter. Danke, dass du dabei bist und einer der Patrons geworden bist. Ja, wenn ihr auch so cool sein wollt wie The Brummer, dann unterstützt uns auf Patreon. Das geht schon ab dem Preis von einem halben großen Cappuccino. Und das für einen Monat, nicht nur für einen Tag. Ja, für 2,50 Euro seid ihr am Start. Natürlich, mehr geht auch, aber ab 2,50 Euro ist es möglich. Ihr findet den Link dazu in den Shownotes. Wenn ihr euch das nicht leisten könnt und dann nicht leisten möchtet, dann sind wir natürlich total traurig. Nein, wir finden das natürlich vollkommen legitim. Dann könnt ihr uns aber auch noch non-monetär unterstützen. Das heißt einfach auf YouTube auf den Like-Button unsere Kanäle abonnieren, wo man uns halt abonnieren kann. Auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf Deezer, auf Podigy, auf Podimo, auf YouTube, auf Amazon, whatever. Überall, wo es Podcasts gibt, so kürze ich es eigentlich ab. Dann würde ich sagen, hat wieder super viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Woche. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.